Futter bei die Hühnen. Unsere Jubiläumsfolge 25. Mit Lukas Maser im Talk zwischen Diagonal und Mitte.
Jo, herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge von Butter bei die Hühnen. Jubiläumsfolge deswegen, wir zeichnen heute die 25. Folge auf von Butter bei die Hühnen und damit liegt man ungefähr in den, in unseren Abläufen, wie wir es uns gedacht haben. Wir haben immer so gesagt, so zwischen 6 und 8 Wochen eine Folge. Das heißt, uns gibt es seit ungefähr 2 Jahren. Und von daher feiern wir heute die 25. Folge. Ich freue mich, euch alle wieder zusammen zu haben. Mit euch meine ich Torben an meiner Rechten.
Ja, hallo. Weiterhin an meiner Rechten über irgendein Kabel verbunden mit dem Internet nach Polen, wie immer Kajetan, hallo.
Ja, schönen guten Abend. Abend haben wir es gerade, wenn wir den Podcast aufnehmen.
Und weiter rechts von Kajetan sitzt unser Diagonaler Lukas Maase. Herzlich willkommen, Lukas.
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ich habe Lust drauf.
Ja, ich bin auch ganz gespannt. Nachdem wir die letzte Folge mit Jan hatten, die ganz unterhaltsam war und du dich inzwischen so als Diagonaler so richtig aber reinbeißt und auch, ich sag mal, in der Liga für Furore sorgst, freuen wir uns, dich jetzt auch hier zu haben, dass du auch hier noch für Furore sorgst. Und wer sind wir, wenn wir uns nicht so ein bisschen vorbereitet hätten? Also das ist ja jetzt nicht so mein Ding, aber Torben hat dann meistens Hausaufgaben. Torben, du hast dich so ein bisschen eingearbeitet in das Leben des Lukas M. aus D.
Ja. Erzähl mal. Ja, was soll ich erzählen? Wir haben einen kräftigen, sehr großen, sehr kräftigen, sehr breiten Mann gegenüber, also mir gegenüber, sitzen. Wir stehen noch gar nicht. Wir sitzen. 24 Jahre alt. Ja. Das ist korrekt, ja. Und quasi aus einer Volleyballfamilie. Also wer ein bisschen den Frauenvolleyball noch ein bisschen beobachtet, da ist die Rika, seine Schwester, die spielt beim SC Potsdam. Volleyball spielen hast du durch deinen Vater kennengelernt, bist rangeführt worden?
Ja, so sieht's aus. Also wurde quasi so ein bisschen mit in die Wiege gelegt. Mein Vater hat denselben Beruf gemacht, den ich jetzt auch mache. Der war auch Profi-Volleyballspieler noch damals in der DDR. Und meine Mutter hat auch Profi-Basketball gespielt. Also Bälle und große Personen, so, das war schon immer meins und in meiner Familie. Und ja, dann kennt man es, wächst man so ein bisschen in der Turnhalle auf. Und da ist es relativ naheliegend, dass man dann irgendwann auch mal in Kontakt mit dem Ball gerät. Und ja, dann hat sich das alles so ergeben. Volleyballfamilie, sportliche Familie und jetzt meine Schwester und ich auch genau das Gleiche, macht uns immer noch Spaß. Also
sowas bleibt hängen.
Genau, ich weiß nicht, ob das irgendwie vererbt ist, da die Lust am Sport oder weiß ich nicht, aber man könnte es fast denken, ja.
Bist du denn quasi in der Wiege schon in der Volleyballhalle und in der Basketballhalle gewesen, wenn ich jetzt so sehe, seit 2006 beim VC Dresden aktiv, also das heißt mit 8 Jahren oder 9 Jahren oder so?
Genau, ja, also ja, es ist halt einfach so, also wenn du, als ich dann geboren war, da war die so richtige Profikarriere von meinem Vater schon vorbei, aber trotzdem, jedes Wochenende gibt Bilder von mir, wie ich im Ballwagen liege und da wurden die Wochenenden eben in der Turnhalle verbracht und ja, deswegen, und dann mit 7, 8 Jahren, ich kann mir das Alter nicht immer merken, was ich mir merken kann, ist, ich bin zur 2. Klasse zum Volleyball gegangen, weil meine Mutter, mein Vater, die haben auf jeden Fall gesagt, der Junge muss irgendwas machen, der muss ein bisschen Energie verbrennen, damit er nicht so viel zu Hause Scheiße baut, sagen wir es mal so. Und das erste Schuljahr haben sie noch gesagt, dass soll ich mich an die Schule gewöhnen und erstmal da mit den ganzen klarkommen. Und dann zur 2. Klasse wurde gesagt, fängst du mit dem Sport an. Dann werde ich immer gefragt, wieso Volleyball, nicht Basketball? Das wäre wahrscheinlich die nächste Frage gewesen.
Also sie schließt sich quasi direkt an. Also die hatte ich vorhin schon, aber naja, genau, machen wir es jetzt.
Ja, ist eigentlich eine sehr stumpfe Sache, weil bei mir zu Hause war in der Nähe ein Volleyballverein und kein Basketballverein. Und da wurde ich angemeldet. Da hat von meiner Mutter eine Freundin, der Sohn hat da auch mitgespielt. So ist der Kontakt da entstanden. Dann wurde ich da angemeldet und seitdem habe ich den Ball nie wieder aus der Hand gelegt. Und so einfach war es. Ja.
Dich nicht mal woanders ausprobiert oder so?
Nicht ein einziges Mal. Das ist ganz merkwürdig für mich. Okay. Es gibt so viele Leute auch in meinem Umfeld, die verschiedenste Sachen gemacht haben. Ich habe in meinem Leben Volleyball angefangen und bis zum Ende durchgezogen. Nicht einmal irgendwie aufgehört. Kein bisschen. Ich habe am Anfang noch ein bisschen Klavier gespielt. Das ist dann aber auch irgendwann untergegangen, weil ich einfach gemerkt habe, das mit dem Ball macht mir deutlich mehr Spaß. Und dann ohne Umwege bis genau hierher, ja.
Mit getapten Fingern Klavier zu spielen, ist auch schwierig.
Ja, quasi, ja. Du bist in Dresden aufgewachsen, geboren auch, richtig?
Ja,
das ist korrekt, Und dann wirklich lange, lange Zeit bei dem Verein geblieben.
Genau, genau. Also das ist, meine Eltern kommen beide nicht aus Dresden, aber haben beide in Dresden studiert und sich dann da quasi in der Turnhalle kennengelernt. Und VC Dresden, der ist nicht der reichste Verein, sagen wir es so, und vielleicht auch nicht der beststrukturierteste, aber irgendwie schaffen die es immer, das mit dem Volleyball ganz gut hinzukriegen. Ich bin da die ganze Sache durchlaufen vom quasi Kindertraining, wenn man 8 Jahre alt ist, wo es quasi nur um Bespielung mit dem Ball geht. Das hat ja jetzt noch nicht so viel mit Volleyball zu tun, über die U12, U13, U14, U16, U18, U20, meine ganze Schulzeit lang. War ich bei dem Verein. Der Verein hat auch eine Kooperation mit der Sportschule in Dresden, wir haben dann Sportgymnasium. Und das wird hauptsächlich vom Dresdner SC genutzt, der wirklich sehr dominant ist in Dresden. Das muss man einfach sagen, dass da der Frauenvolleyball nochmal eine ganz andere Stufe hat in der Stadt Dresden. Also der Männervolleyball ist da ein bisschen hinten dran, aber es gibt trotzdem so eine kleine Kooperation, weil es gibt keinen Landesstützpunkt oder ähnliches in Dresden für Volleyball männlich. Mhm. Aber trotzdem dürfen immer ein paar Leute mit auf die Sportschule und dann, sobald es 5. Klasse ging, wurde ich gefragt, willst du auf die Sportschule, dies und das, und ich habe Nein gesagt. Ich wollte nicht. Also, oder meine Mutter wollte mich nie irgendwie jetzt dazu zwingen, irgendwas zu machen, und hat dann einfach gesagt, ja, willst du das machen? Ich habe nicht unbedingt Ja gesagt, und hat gesagt, okay, dann gehst du halt erstmal auf normale Schule. Und erst in dem Moment, das war zur 9. Klasse, Ende 9. Klasse, bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, so, ich will auf die Sportschule, ich will das jetzt machen. Und dann hat es aber auch nicht mal gezuckt, und zack, war ich auf der Sportschule, weiter VC Dresden. Und ja, dann war der Weg geebnet, war sehr wichtig.
Okay.
Wann bist du
da? Darf ich mal einhaken?
Selbstverständlich.
Lukas, gibt es noch ein paar andere bekannte Volleyballspieler, also Männer, die aus Dresden kommen?
Ja, gibt es in der Tat. Also wir haben einmal natürlich Richard Pemüller, der letzte Saison hier gespielt hat, der mit dem ich auch in der Jugend zusammengespielt habe. Also der ist ein bisschen später dazu zugestoßen. Der war zuerst in einem anderen Dresdner Verein, aber U18, U20, solche Meisterschaften habe ich mit ihm zusammengespielt. Und sonst Simon Hirsch, auch aktueller Nationalspieler. Er ist zwar geboren, glaube ich, in der Nähe von Stuttgart irgendwo, aber durch familiäre Sachen ist er dann nach Dresden gezogen und hat auch quasi die ganze Sache in Dresden mitgemacht. Ist auch auf die Sportschule gegangen in Dresden. Und ja, das ist eben, was ich meine. Also das denkt man nicht, dass aus so einem Verein, wo wirklich, also das ist wirklich mit viel guten Willen, da ist jetzt nicht viel Geld dahinter, in Anfang noch in den schäbigsten Turnhallen, die man sich vorstellen kann. Und trotzdem, weiß ich nicht, schaffen es immer ein paar Leute auch irgendwie raus in die erste Liga, in die Nationalmannschaft. Ich weiß auch nicht, irgendwas machen sie richtig. Ich kann aber auch echt nicht beschreiben, was es ist. Also das ist wirklich interessant.
Also in der Regel ist es viel Idealismus. Also gerade in unserem Sport Volleyball, also steckt kaum Geld drin. Das sehen wir, wie schwer es ist in Lüneburg auf so eine Halle. Also erstmal müssen wir uns ganz doll bedanken, dass wir überhaupt so eine tolle Halle haben. Und man sieht auch schon ein bisschen den Erfolg. Aber im Endeffekt ist es immer ganz viel Idealismus. Wenn wir jetzt an Andreas Balbruck denken, der irgendwann in den 90er Jahren so ein bisschen angefangen hat, den Verein TSV Gellersen. Besser, genau. Ein bisschen groß zu machen und dann gesagt, oh, jetzt will ich mit meinem Sohn oder für meinen Sohn so ein bisschen da auch den Weg ein bisschen weiter ebnen. Ja, wo es jetzt gelandet ist, nicht? Also mit sehr, sehr, sehr viel Idealismus, mit viel Unterstützung von vielen, vielen, vielen Helfern. Also.
Ja, das ist so funktioniert es. Also, das finde ich aber auch schön, weil einfach die Leute, die mit Volleyball zu tun haben, die sind da mit Herz und Seele dabei, weil die werden nur bezahlt in, dass es ihre Passion ist, dass sie die Kinder da lachen sehen und dies und das. Und das Witzige ist zum Beispiel, der VC Dresden, als der gegründet wurde, der wurde quasi so als soziales Projekt gestartet. Ein Trainer von mir, der mich auch später noch trainiert hat, der hat die ganze Sache gegründet, der war Lehrer an der Schule in wirklich einem sozial schwierigen Gebiet in Dresden, wirklich viel Kriminalität an der Schule, dies und das, viele Kinder, die nicht nach Hause können, weil es Probleme mit den Familien gab, und da hat er ein Haus gemietet, hat die dort alle drin wohnen lassen quasi, war deren Betreuer und hat gesagt, ihr macht was im Leben und jetzt fangt ihr alle mit Volleyball an. Und so ist dieser VC Dresden entstanden. Das war jetzt am Anfang eher so eine soziale Einrichtung quasi. Und in dieser wurde dann Volleyball gespielt. Und dann hat sich das immer weiter und weiter entwickelt. Am Anfang waren nur Leute von der Schule da. Und natürlich alles noch ein bisschen wild und unstrukturiert. Und irgendwann ist es größer geworden, größer geworden, größer geworden. Und jetzt haben wir da einen soliden Zweitligaverein. Das ist echt, ja, alles durch Wille und Herz von diesen ein, zwei, drei Leuten, die da wirklich eine Passion für haben.
Sind immer noch die, die damals auch die treibende Kraft waren, oder meinst du?
Nee, also mir wurde immer, also hundertprozentig weiß ich auch nicht, ich habe das alles nur durch so Hörensagen natürlich mitgekriegt, aber die drei Leute, die es quasi gegründet haben, die gibt es noch, die sind jetzt natürlich 60 plus und sind auch an einigen Stellen noch Trainer, manche waren dann auch beim DSC und in der Jugendarbeit und sowas, aber die sind im Verein quasi, die sind manchmal noch da, aber die haben keine Rollen mehr im Verein. Das wurde jetzt von jüngeren Leuten übernommen, die ja das Gleiche quasi wollen.
Sind wir jetzt, wir gehen jetzt mal deine Volleyball-Karriere ein bisschen weiter. Du hattest gesagt, ein guter Zweitligist. Du bist da weggegangen, als sie abgestiegen sind.
Genau.
Also aus der zweiten Liga in die dritte war es da.
Dritte Liga. Genau. Dritte Liga. Ja, das war eine ganz spannende Geschichte. Ich habe Abitur in 13 Jahren gemacht. Also man kann an der Sportschule ja die Oberstufe, also die 11., 12. Klasse in 3 Jahre strecken, damit man mehr Zeit für Sport hat in der Zeit. Das heißt, ich habe früh trainiert, Volleyball gespielt, dann mittags zur Schule gegangen für ein paar Stunden und dann am Abend nochmal trainiert. Und da habe ich bei VC Dresden gespielt, quasi bis zur 12. Klasse. Und in diesem Jahr sind wir dann quasi abgestiegen. Das war mein erstes Jahr, wo ich auch wirklich richtig gespielt habe, wo ich auch mit Leistungsträger war in der Mannschaft, wurde viele, viele Bälle zugespielt. Wir haben aber trotzdem, sind wir bitter abgestiegen. Ich glaube, mit einem Satzunterschied, also nicht mal irgendwie Punktunterschied, sondern mit einem Satzunterschied zu einem anderen Team. Und dann stand eine schwierige Entscheidung an, weil es war klar, hatte ich schon Anrufe mal bekommen von Erstligateams, wie es denn so aussieht, ob ich mal zum Probetraining vorbeikomme. Das war dann damals noch Bühl, hat dann angerufen schon mal, oder Hypotirol Alpenvolleys, und da war das schon so ein bisschen klar für mich, dass ich da eine Chance habe. Aber dann kam eben die Entscheidung, geht man dann nochmal in die dritte Liga runter, wo man wirklich nochmal ein ganz anderes Niveau spielt, oder ja, wechselt man den Verein. Und das ist, was ich dann eben gemacht habe. Bin zum nächstmöglichen Verein gegangen, habe den VC Dresden verlassen. Das war auch schmerzlich so ein bisschen für mich und auch für sie. Und bin dann zum GSV Delitzsch, was quasi Leipzig, in der Nähe von Leipzig ist. Da war die nächste Zweitligamannschaft. War ein sehr anstrengendes Jahr. Ich bin quasi gependelt.
Noch als Schüler, oder?
Genau, ich musste. Okay. Das Problem war, du kannst inmitten der Streckung kannst du nicht die Schule wechseln. Weil du quasi, es ist ja so schwierig zu sehen, es ist ja nicht so, dass du gerade ein halbes Jahr abgeschlossen hast oder nicht. Du bist ja mittendrin in irgendeinem Stoff, keiner kann wissen, du musst das wirklich quasi an der Stelle fertig machen. Und ja, dann war es klar, dass ich auf jeden Fall dann auch mein 13. Jahr, mein Abitur in dem Jahr machen muss. Und dann bin ich eben gependelt, habe ein Auto von Delitzsch bekommen und bin quasi dreimal die Woche nachmittags bin ich nach Delitzsch gefahren und hab da mittrainiert und dann wieder die anderthalb Stunden zurück. Hab natürlich morgens noch in der Sportschule trainiert, quasi in Dresden, und auch teilweise noch beim VC Dresden mittrainiert. Die haben mich dann weiterhin mittrainieren lassen quasi. Und so habe ich dann quasi meinen zweiten Zweitliga-Verein gespielt. So ist diese ganze Sache entspannen.
Ja, und dann gleich im nächsten Jahr kam dann schon Düren.
Genau,
also,
genau.
Also auch zu der Zeitpunkt schon eigentlich Nummer 3 in Deutschland.
Ja.
Ja, obwohl nicht. Ja, mal so, ja, mal
drei,
so.
3-4, so, genau.
Waren so gutes Mittelfeld. Sagen wir mal noch Nummer 3.
Ja, genau. Und
sehr gut, Kajetan, sehr gut. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest.
Nee, ja, so sah das dann aus. Es war halt auch einfach, es ist ja auch schwierig, gesehen zu werden, weil es, die Erstliga-Vereine schauen ja schon wenig auf die zweiten Ligen. Da gibt es schon ein paar Leute, die da teilweise übersehen werden. Wenn ich dann in der dritten Liga gespielt hätte, dann wäre das nochmal ganz schwierig gewesen. Und dann den Sprung zu machen von der dritten in die ersten, dementsprechend war es halt wirklich sehr, sehr gut, dass ich in der zweiten Liga gespielt habe. Das ist auch wirklich, also ich habe den Anruf aus Düren auch bekommen, weil jemand mein Zweitligaspiel gesehen hat. Also so im Endeffekt habe ich es irgendwie richtig gemacht. Hat sich zwar in dem Moment nicht so hundertprozentig super angefühlt, weil es natürlich sehr umständlich war, aber es hat jemand gesehen, wie ich gespielt habe gegen ich weiß nicht, irgendeinen Zweitligaverein, hat da ein Video gesehen und dann habe ich den Anruf aus Düren bekommen. Habe natürlich auch von anderen Erstligavereinen noch Anrufe bekommen. Aber Düren, ja, wenn die da anrufen, wirklich, da ist ja nochmal ein bisschen mehr Konzept hinter gewesen, als jetzt zum Beispiel bei Rottenburg oder Netzhoppers. Da hat es sich direkt gut angehört. Da bin ich dann hin zum Probetraining. Das war quasi nach Ende der Saison. Also, und da habe ich einmal mittrainiert und meine Mutter war auch mit da, die wollte sich das natürlich auch mal alles angucken und hat da so ein paar Sachen nachgefragt, wie läuft das, dies, das. Und dann hat Düren gesagt, ja, wir würden dich gerne haben, wir sehen da Potenzial. Und dann habe ich unterschrieben und war alles klar, ja.
Tom, auch wenn es in unserem Ablauf ein bisschen anders dran steht, aber du bist als nach Düren noch als Mittelblocker gegangen.
Genau.
Aber du hast, glaube ich, auch vorher in deiner Jugend auch schon mal was anderes gespielt, oder?
Nicht wirklich. Also okay. bis vor 2,5 Jahren, ja, da habe ich nur Mittelblock gespielt. Also
okay,
wirklich,
okay.
Das ist ja so eine relativ normale Sache. Ich war sehr groß und in der Jugend ist das dann quasi schon fast vorgegeben, dass man da Mittelblock spielt. Und so habe ich Mittelblock gespielt die ganze Zeit, bin als Mittelblocker nach Düren gekommen und ja, in Düren kennt man mich nur als Mittelblocker, ja.
Wer ist denn auf die Idee gekommen, eigentlich dich dann zum Diagonal machen zu wollen oder diese Option bei dir gesehen? Warst du das? Ja, war das ein Trainer? War es ein Freund?
Das war Trainer, Mitspieler. Das war eine relativ witzige Geschichte. Das war quasi nach meinem zweiten Dürenjahr, nee, nach meinem ersten Dürenjahr, wurde ich das erste Mal zur Nationalmannschaft eingeladen. Nationaltrainer Andrea Gianni. Und dann war es so, dass wir mit Düren im Viertelfinale schon rausgeflogen sind. Wir haben gegen Berlin verloren. Und dann bin ich zur Nationalmannschaft nach Kienbaum angereist. Und da waren natürlich nur eine einzelne Auswahl von Spielern dabei. Viele Leute haben noch Saison gespielt. Finale war Berlin gegen Friedrichshafen. Verschiedene Spieler haben noch gefehlt, da war kein Lukas Kamper, da war kein Georg Krosser, da war kein Linus Weber zum Beispiel, der in Berlin gespielt hat. Und das heißt, ich wurde als Mitte eingeladen unter Andrea Gianni und dann war es so, dass, ich glaube es war sogar Simon, der sich im Training verletzt hat, einer unserer zwei Diagonalen und dann wurde da quasi so ein bisschen rumhantiert, wie machen wir das, wie kriegen wir trotzdem 6 gegen 6 zustande. Wir hatten 4 Mittelblocker am Start und dann wurde am Anfang ein bisschen durchrotiert, jeder Mittelblocker hat mal diagonal gespielt und plötzlich ist dann irgendwie so gekommen, dass ich einfach jeden Punkt gemacht habe. Und das ist ja jetzt auch nicht das einfachste Pflaster, direkt Nationalmannschaft. Alle haben sich so ein bisschen gewundert. Ich habe mich gewundert. Das war halt sehr, sehr stupide. Man hat mir einfach einen schönen hohen Ball gespielt und ich habe da mit all meiner Physis einfach oben rangehauen. Und als Nationaltrainer und Spieler dann gesehen haben, dass ich da teilweise über die Blöcke geschlagen habe, wurde gesagt: Ey, Lukas, das könnte vielleicht eine Sache sein. So, das könnte man mal weiterhin nachverfolgen. Und Genau, dann war ich da quasi für anderthalb Wochen fest auf dieser Position, weil man wollte sich das angucken und es hat gerade ein Diagonaler gefehlt. Und dann ist das Ganze so ins Rollen gekommen. Das heißt, es war Andrea Gianni zum großen Teil. Und in dem Jahr war ich auch noch bei der B-Nationalmannschaft mit dem Herrn Mukulescu, der natürlich auch ein ordentliches Gewicht in der deutschen Volleyballwelt hat und dem ich auch wirklich sehr vertraue und der da wirklich auch gute Sachen zu mir gesagt hat. Und da bin ich da zur B-Nationalmannschaft und der hat mich nicht eine Sekunde mitspielen lassen. Der hat gesagt, du spielst diagonal bei mir, ich will dir das ein bisschen beibringen, hat mir viele Sachen gezeigt. Und dann habe ich da quasi den ganzen Sommer diagonal gespielt, hatte dann aber noch ein Jahr Vertrag in Düren als Mittelblocker unterschrieben. Das heißt, ich bin dann nochmal zurück, habe mein zweites Jahr Mittelblock in Düren gespielt.
Da gab es auch keine Debatte. In Düren, ja, du wolltest es gerade sagen, da gab es keine Debatte. Konntest du auch nicht in die Diskussion, das heißt, Düren wollte nicht, dass du mal dich
probierst. Also die haben das natürlich gesehen, aber das hat halt einfach nicht ins Mannschaftsprinzip rein gepasst und ich war damals auch noch nicht so hundertprozentig überzeugt davon, dass das jetzt die Sache ist, die ich machen sollte. Also das war jetzt nicht so, dass ich da Mitte gespielt habe und mir gedacht habe, oh nee, jetzt muss ich hier dieses Jahr Mitte spielen. Das war überhaupt nicht der Fall. Es war halt, ich war halt wahrscheinlich noch nicht der beste Mittelblocker in Düren, aber mit meiner Physis und es war zu erkennen, dass ich sozusagen auch eine Rolle tragen kann in diesem Jahr auf dem Mittelblock und deswegen hat mich der Verein dann natürlich auch gebraucht und natürlich kam es da zu Gesprächen, wurde gefragt, wie sieht das jetzt hier aus und aber das war alles ganz smooth. Ich habe weiterhin Mitte gespielt, das Jahr auch erfolgreich und danach kam es dann quasi nochmal zu der ganzen Überlegung und da wurde das alles nochmal aufgerollt. Ich habe mit vielen Leuten geredet, Nationaltrainer, Björn André, der natürlich auch einen großen Einfluss auf mich hatte, weil der hat alles gesehen schon im Leben in Sachen Volleyball, dem vertraue ich auch wirklich da sehr auf seinen Rat. Und dann, nach dem Jahr, ist dann die Entscheidung quasi gefallen, dass ich Diagonal gerne ausprobieren möchte und das machen will.
Und da war Friedrichshafen dann eher bereit zu?
Ja, genau. Also waren Gespräche mit verschiedensten Vereinen sozusagen. Das ist ja auch immer, das ist halt... Das Leben ist da nicht so fair immer. Also, weil man muss einfach sagen, allein meine Größe und mein Alter, was ich damals hatte, also dass ich noch so jung war, gab mir natürlich einen sehr großen Vertrauensvorschuss in den meisten Vereinen. Die Leute schauen dann nicht so darauf, was du bisher in der Vergangenheit geleistet hast, sondern die schauen, was ist möglich, wo kann das Ganze denn hinführen. Und wenn zum Beispiel jetzt jemand nicht 2,12 Meter groß ist, sondern nur 1,95 Meter, dann wird das vielleicht nicht... wird so ein Vertrauensvorschuss nicht gegeben. Aber bei mir haben natürlich alle gesehen, der Junge, der hat Energie, der kann sich relativ gut bewegen für 2,12 Meter, den lehnt kein Verein ab. Das heißt, es war da auch relativ einfach für mich, einen neuen Verein zu finden, sogar mit einer neuen Position, wo mich ja quasi noch keiner gesehen hat. Das war ja wirklich einfach ein bisschen so ein Lotterie los, was ich war sozusagen. Da musste man kaufen und man wusste nicht, was man bekommt. Und Düren wollte das auch machen.
Okay.
Die hätten mich da auch genommen, aber ein neuer Schritt mit neuen Trainer, mit neuer Mannschaft war einfach für mich, hat sich besser angefühlt. Ich entscheide solche Sachen immer aus dem Bauch heraus und dann ist es nach Friedrichshafen gegangen.
Naja gut, ich meine, nichts gegen Düren, aber wenn Friedrichshafen zur Auswahl steht. Ich glaube, da ist ja noch ein Schritt weiter Professionalität drin, auch wenn Düren sicherlich schon gute Strukturen hat, ohne Frage. Oder?
Ja,
das dürfte ja auch gereizt haben, schätze ich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also so einfach dieser Reiz des VfB Friedrichshafen ist natürlich groß. Es gab auch eine witzige Situation, ich glaube, mittlerweile kann ich so erzählen.
Sehr dass, gut. Insider brauchen wir. Das ist ja das, worum die hier alle zuhören.
Genau.
Damit man dann wieder in der Halle über irgendwas diskutieren kann oder so. Ja.
Nee, genau in dem Jahr, als sozusagen diese Entscheidung anstand und ich hatte quasi gerade in meinem Kopf so die Entscheidung gemacht, dass ich diagonal spielen will nächstes Jahr. Habe ich einen Anruf bekommen von einem Herr Kühnert, weiß ich nicht, ob er den kennt, ehemaliger Zuspieler von Bea Wolles, und hat mich quasi angerufen und angeklopft, wie es denn aussieht, ob ich gerne Mittelblock in Berlin spielen würde, was ja auch nochmal eine große Sache gewesen wäre. Und ich habe keine 2 Sekunden überlegt, habe einfach abgelehnt. wo, als ich das meiner Mutter erzählt hat, die auch gesagt hat, erstmal, vielleicht hättest du vielleicht nochmal 2, 3 Minuten, Tage, was weiß ich, länger nachdenken sollen. Aber ich hatte da impulsiv einfach mich entschieden und habe dann die ganze Sache nicht weiter verfolgt und habe einfach gesagt, sorry, es tut mir leid, ich will auf jeden Fall Diagonal spielen nächstes Jahr. Und dann hatte sich die ganze Sache aber auch gegessen. Da hätte mein Leben nochmal eine ganz andere Wendung nehmen können, wenn ich da anders abgebogen wäre quasi.
Wow, das ist aber sehr mutig.
Ja, mutig.
Angebot von Berlin abzulehnen. Ja,
ja.
Aber hattest du Bedenken, dass du dann als Mittelblocker da eher dritte, im Volleyball dritte oder vierte Geige spielst?
Das war es nicht mal so. Also ich hab sehr großes Vertrauen in mich selbst, so. Also ich bin da jetzt nicht, wenn ich irgendwo hingehe, dann will ich auch spielen und besser werden und mich da in der Mannschaft einbringen. Also ich weiß gar nicht mehr ganz, wie dann die Konstellation war. Das war jetzt, glaube ich, nicht so sehr der Grund, den ich da hatte, um da abzulehnen, sondern ich war einfach, oh, ich habe mich gerade entschieden, ich spiele Diagonal, ihr wollt mich nur auf der Mitte haben, dann ist es das eben nicht. Und dann habe ich das Ganze abgelehnt. Aber es geht einfach darum, dass wenn Berlin anruft, das ist quasi eine der größten Sachen, die passieren kann, weil das ist ja wirklich so das Volleyball-Mekka quasi in Deutschland.
Ja, natürlich die größte Halle mit den meisten Zuschauern und natürlich regelmäßig Champions League und auch Erfolg in der Champions League im Moment.
Also gut, aber ich glaube, das kannst du ja von Friedrichshafen auch sagen, auch wenn in den letzten Jahren BR Volleys natürlich noch ein bisschen anders dastanden, aber weit weg ist Friedrichshafen auch nicht gewesen, auch wenn sie jetzt gerade ein bisschen Hallenprobleme hatten und noch haben, aber ja, spannend. Also
eine Frage habe ich dazu noch, zu dieser Entscheidung. Man hört ja so ein bisschen so eine Art Ranking, wie viel jede Position verdienen kann. Da ist der Diagonale ja doch ein bisschen besser gestellt im Grundsatz oder im Durchschnitt als der Mittelblocker. War das auch noch ein Gedankengang, den du damals hattest, nach dem Motto, vielleicht könnte ich da ein bisschen mehr verdienen auch? Oder war das gar nicht so, war das sozusagen komplett raus?
Das wurde mir auf jeden Fall gesagt. Zum Beispiel, ich habe ja mit Björn André geredet, ich habe mit Mitspielern geredet und die haben mir das natürlich erklärt, bevor wir mir das gar nicht so sehr bewusst, dass man als mittelmäßiger Diagonal teilweise so viel verdient wie als Top-Mittelblocker. Das ist einfach so. Aber das hat damals nicht so sehr in meine Entscheidung mit reingespielt, einfach aus dem Grund, weil ich noch in dem Alter war und auch teilweise jetzt noch bin, wo ich nicht fürs Geld spiele. Also im Moment spiele ich nicht, ich denke, es ist nicht so sinnvoll, in dem Alter jetzt irgendwo hinzugehen, nur um schnelles Geld zu machen, weil ich will besser werden, ich will spielen, ich will mich etablieren in der Liga und darum geht es nicht. Also wenn es mir einzig allein um Geld gehen würde, dann hätte ich wahrscheinlich mit 20 Jahren irgendwo nach Katar gehen können oder nach Saudi-Arabien und dort irgendwo Mittelblock spielen können, aber das bringt einem einfach nichts. Da wirst du nicht so besser. Du musst auch mal der schlechteste Spieler im Team sein. Das ist ja so wirst du besser. Du passt dich ja dahin an, wo du spielst. Das ist, wenn es zum Beispiel genauso mit Jan Böhme jetzt dieses Jahr, das ist einfach, der hat nicht ein einziges Spiel gespielt gehabt, als ich angekommen bin in der Vorbereitung in der ersten Liga, aber der hat gespielt wie ein Erstligaspieler, einfach weil er 2 Monate lang mit Erstligaspielern trainiert hat. So funktioniert das. Deswegen wird man in der Nationalmannschaft besser, weil man so viel und so konzentriert mit so guten Leuten trainiert. Du bist auf einem ganz anderen Niveau. Du passt dich an. Deine Augen, die Schnelligkeit des Spiels, Kleinigkeiten bemerkt man, die man sonst überhaupt nicht bemerkt. Du kannst mit einfachen Sachen teilweise keine Punkte mehr machen. Da fällt kein Ball auf den Boden. So. Du musst dich da einfach anpassen ans Niveau. Und genau deswegen war ein Grund dafür, wieso ich nach Düren gegangen bin. Wo ich natürlich am Anfang eher weniger Spielchancen hatte, aber einfach das Training jeden Tag mit Mittelblockern, die viel drauf haben, mit einem potenziell höheren Trainingsniveau als jetzt zum Beispiel in Rottenburg oder ähnliches oder in anderen Vereinen. Und genauso war das damals auch mit dem VfB. Ich wusste, da wird auf höchstem Niveau trainiert. Da sind absolute Vollprofis am Start, die internationale Erfahrung haben. Das kann mir nur gut tun und das war so der Hauptgrund, da bringt es dann nichts, wenn du mit 20 irgendwo nur fürs Geld hingehst und dann bist du der beste Spieler in deiner Mannschaft oder ja, da bist du einfach nicht besser. So, da verheizt man sich so ein bisschen selbst. Da muss man ein bisschen die Ruhe bewahren am Anfang quasi. Mhm.
Ja, hört sich spannend an. Es ist dann für mich aber so die Frage, du hast in einem Umfeld bei Friedrichshafen gespielt, wo die Spieler ja sicherlich sehr gutes und hohes Niveau im Training hatten. Und hast dann den Schritt, ich hoffe, ich nehme dir jetzt nicht zu viel vorweg, Tom, den Schritt zur SVG gegangen, die ja zumindest im Ranking, zumindest letzte Saison noch, diese Saison werden wir mal sehen, wie es am Ende aussieht, aber noch ein bisschen anders aussah. Was hat dich zu dem Schritt bewogen, dann zur SVG auch zu gehen?
Spielpraxis, einfach das Gelernte umsetzen. Also in Friedrichshafen, ich habe so viel gelernt in Sachen Professionalität, in Sachen Mentalität. Ich habe gesehen, wie verschiedene super Leute an verschiedene Sachen rangehen, wie man wirklich Volleyball-Profi ist. Das kann man da sehr gut lernen. Und ja, hier natürlich jetzt einfach diese Sachen, die ich gelernt habe, umzusetzen. Mhm. Wirklich auch selber der zu sein, der die Sachen sagen kann, wo der auch Sachen an andere weitergeben kann, der Punkte machen kann, der Verantwortung zeigen kann. Und das bringt dir alles nichts, wenn du das ganze Leben lang nur lernst, aber dann nie keine Prüfung kommt. Mhm. So, das bringt ja auch nichts. Das heißt, dieses Jahr, dieser Schritt ist quasi ja die Umsetzung dessen, was ich die 2 Jahre vorher in Friedrichshafen gelernt habe, geübt habe. Natürlich gab es da auch Einsatzmöglichkeiten, wo ich das schon zeigen konnte, aber hier ist es natürlich nochmal was ganz anderes. Jeder kann mal ein gutes Spiel haben oder ein schlechtes Spiel. Es kommt darauf an, eine ganze Saison lang gute Leistung zeigen zu können und dem Team zu helfen. Und das wusste ich, dass ich das hier machen kann, mich da selber testen kann, dem Verein helfen kann. Und deswegen bin ich hierher gekommen, ja.
Aber gehen wir vielleicht doch nochmal einen Schritt zurück. Es ging ja dann nochmal zurück auf die Position des Mittelblockers, jetzt in der Nationalmannschaftssaison. War das dir von Anfang an klar? War das mit dem Trainer, mit dem Trainerteam abgesprochen, dass du als Mittelblocker zur Nationalmannschaft kommst? Oder hat sich das irgendwie ergeben, auch durch personelle Probleme und Ähnliches?
Ja, das war eine Kombination von beidem. Wir haben Pokal-Halbfinale gespielt in Ulm, Friedrichshafen gegen Berlin. Eins der krassesten Spiele, das ich je gespielt habe, einfach weil wir kamen gerade aus Quarantäne raus. Einige Leute waren noch in Quarantäne bei uns mit dem VfB, darunter 2 unserer Mittelblocker. Das heißt, wir hatten nur einen Mittelblocker. Praktisch, dass ich mein ganzes Leben Mittelblock gespielt habe, habe ich einfach in dem Spiel Mittelblock gespielt. Wir besiegen die dort im 5 Sätzen oder ich glaube in 5 Sätzen. Und ich habe da jetzt kein überragendes Spiel gemacht. Ich habe wirklich zweimal vorher Mittelblock gespielt, aber nach dem Spiel kommt Bob Ranner, der jetzt Head Coach ist bei Herrsching, damals Co-Coach in Friedrichshafen und auch Co-Trainer in der Nationalmannschaft. Und der ist nach dem Spiel direkt auf die Tribüne, da saß Christian Dünnes, Sportdirektor vom DVV. Und die haben sich kurz unterhalten und dann, als ich oben im VIP-Bereich war, kommt Bob auf mich zu schon und sagt, es kann sein, dass du in der Nationalmannschaft vielleicht nochmal Mittelblock spielen musst. So, ich weiß nicht, ob das jetzt natürlich ein bisschen Zufall war, das Timing, aber ich glaube, die haben sich das auch in dem Spiel ein bisschen angeguckt, wie das funktioniert, ob ich das alles noch drauf habe. Und ja, es gab halt Verletzungsprobleme. Tobias Krick hat, ich glaube, ein ganzes Jahr lang nicht einen einzigen Ball gespielt. Der war raus mit seinem Knie. Und Anton Brehme, die gleiche Sache, hatte 2 OPs hinter sich, war dieses Jahr in der Nationalmannschaft überhaupt nicht verfügbar, einfach verletzungsbedingt. Und dann Markus Böhme quasi aufgehört, war nicht mehr bei der Nationalmannschaft dabei. Das heißt, 3 der Mittelblocker, die sonst wirklich sehr, sehr viel auf dem Feld stehen, waren einfach nicht da. Mhm. Und dann ja, hat sich das eben so ergeben. Dann bin ich da angekommen und habe gedacht, gucken wir mal, was so läuft. Und dann von Sekunde 1 lang nicht einen einzigen Ball auf Diagonal eingegriffen und Mittelblock gespielt und hat mega Spaß gemacht und war richtig cool, ja.
Ja, auch erfolgreich für dich. Also was ich von der VNL mitbekommen habe, sah sehr gut aus dann in dem Moment. Und da ich ja wusste, dass du zu uns kommst, habe ich so gedacht so, oh, okay, haben wir wieder oder wenig Diagonalen wieder. Der bleibt dann auf Mitte. Nach dieser Vorstellung habe ich gedacht so, sichere Mitte, weil so stark, wie ich dich gesehen habe, hätte ich dann jetzt Jordan oder so nicht gesehen gehabt. Aber
ja, das war schon echt eine Demonstration, die du da gebracht hast in der Nationalmannschaft. Und wir waren ja eigentlich auch auf dem Diagonalen eingestellt. Okay, super, super als Mittelblocker, aber wen haben wir dann als Diagonalen?
Ja, das war wirklich spannend. Also ich habe das auch selber nicht so erwartet. Ich bin da reingegangen mit dem Gefühl, also ich wusste, dass ich gut Volleyball spielen kann, aber ich wusste natürlich nicht, wie läuft es jetzt auf der Mitte, wie einfach wird es sein, da zurückzufinden. Und ja, das war einfach wirklich sehr überraschend. Ich habe keine 2 Wochen gebraucht, dann war ich wieder sehr komfortabel mit der Position. Man erinnert sich ja auch einfach an solche Sachen. Und man muss einfach sagen, das ist, glaube ich, nicht was jeder machen kann. Meine Größe hilft da sehr, weil wirklich einfach mein Spielstil auf beiden Positionen ist sehr durch meine Physis geprägt. So Abschlaghöhe, einfach meine pure Größe. Macht da viel Wett, muss man einfach sagen. Das könnte, glaube ich, nicht jeder machen, muss man einfach sagen.
Ganz kurze Zwischenfrage, Abschlaghöhe, wo bist du im Moment circa?
So 3,60 Meter, 3,62 Meter oder so.
Also, ja, nee, auf 2 Zentimeter, aber
ja,
trotzdem.
Ja, ja.
Einfach
ja,
mal zu hören, also überlegt euch mal, wo eure Decke ist.
Ja.
Und dann, noch einen Meter oben drauf.
Ja, das ist so 1,20 Meter über dem Netz, ja. Also, aber also natürlich, das wird irgendwo gemacht mit keinem Ball oder so. Du schlägst da an so ein Teil ab. So im Spiel wird so eine Zahl nie passieren. Den Ball schlägt man natürlich noch ein bisschen flacher ab, aber da bin ich schon irgendwie, ja, das wurde mir irgendwie in die Wiege gelegt, dass ich das so kann. Und genau, das heißt, da ist es auch wirklich dann einfacher für mich gewesen, als für jemanden, der jetzt nicht so der das mehr mit volleyballerischen Fähigkeiten ausgleichen müsste, so ein Positionswechsel. Ich könnte da halt viel machen, weil ich halt einfach sehr viel und weit übergreifen kann im Block, weil ich nicht die krassesten Winkel schlagen muss in der Mitte, um die Punkte zu machen, einfach weil ich über den Block schlagen kann oder einfacher vorbeikomme. Und was ich auch unterschätzt hatte, ist, dass ich habe gedacht, ich habe 2 Jahre lang keinen Mittelblock gespielt, dass es mir schwierig fallen würde, das die ganze Spiel zu lesen. Das ist ja ein großer Part vom Mittelblocker sein, den zu einfach Taktik, wo gehe ich vom Block hin, den Zuspieler lesen, verschiedene Situationen. Aber das war überhaupt nicht der Fall, dass ich da irgendwie rausgekommen bin aus dieser ganzen Sache, sondern ich habe 2 Jahre lang Volleyball auf höchstem Niveau gespielt und der Kopf entwickelt sich weiter. So, Mittelblock ist viel Erfahrung. Deswegen sieht man auch viele Mittelblocker, die halt eher um die 30 rum ihre größte Stärke haben, weil das Mittelblocksein ist Erfahrung. So, natürlich kann es dir helfen, wenn du noch mal ein Stück schneller bist, wenn du 10 Jahre jünger bist, aber das Spiel lesen, Erfahrung in Situationen, und das habe ich alles vorher auch mitbekommen, auch in meinen Jahren, als ich Diagonal gespielt hatte da in Friedrichshafen. Das heißt, ohne 2 Jahre lang Mittelblock trainiert zu haben, bin ich deutlich besser geworden im Mittelblock, weil ich besser im Volleyball geworden bin. So muss man das sehen. Das heißt, ich habe da jetzt wirklich auch einfach einen großen Schritt auf der Mittelblockposition gemacht. Ich war deutlich besser plötzlich im Blocken, als ich mich jemals erinnern konnte, einfach weil ich besser darin war, das Spiel zu verstehen. Das war hat mir dann da sehr, sehr geholfen. Deswegen gibt es auch diese ganze Sache nicht, wo mich Leute dann immer fragen, war das jetzt Verschwendung oder sowas? Das ist absolut nicht der Fall. Wenn du Volleyball auf so einem hohen Niveau spielst, dann lernst du auf allen Positionen, egal was du machst. Das heißt, es hat mir auch super viel für mein Spiel jetzt geholfen, dass ich dieses Jahr Mittelblock gespielt habe in der Nationalmannschaft. Das ist einfach, gegen diese Leute zu spielen, international, VNL, Weltmeisterschaft, solche Spiele alleine zu spielen, egal auf welcher Position du da auf dem Feld spielst, Feld stehst, du wirst besser. Und ja, deswegen. Ja,
hilft es dir dann auch sozusagen, du weißt ungefähr, was der Mittelblocker denkt, wo er dann hingeht, dass du dich dann auch schneller oder einfacher positionieren kannst, oder ist das reine Absprache, die ihr vorher trefft im Spiel? Also wo du zu stehen hast in der Abwehr?
Das ist schon in gewissem Maße abgesprochen, aber natürlich, wenn du ein gewisses Spielgefühl entwickelst, dann passt du das an. Also jetzt nicht so, dass ich sage immer, das Volleyballfeld ist halt kein Schachbrett. Du kannst das nicht perfekt alles ausmarkieren, was ist wessen Ball, da steht der. Du kannst natürlich vorher das ein bisschen dir überlegen, wo du die höchsten Chancen hast, den Ball zu bekommen oder zu blocken oder abzuwehren. Aber im Endeffekt ist das alles ein bisschen verschwommen und muss dann von den Spielern auf dem Feld gelöst werden.
Aber kann das sein, dass ihr oder dass Stefan das auch so ein bisschen ausnutzt, also im positiven Sinne, dass du Mittelblock gespielt hast? Ich kann mich an eine Spielszene erinnern, ich weiß noch nicht mehr, in welchem Spiel es war. Du warst als Diagonaler ganz normal eingesetzt und du standst irgendwo zwischen der 3 und der 4 und du hast einen Schnellangriff, also war kein Schnellangriff, sondern du hast einen relativ schnellen Pass bekommen vom Zuspieler und das war für einen Diagonalen, sah das aus, wie wenn du einen Mittelblocker-Angriff sozusagen machst.
Das war der Plan, ja. Ich habe da Mitte gespielt. Also das ist eine witzige Situation, ja, weil wir einfach auch Sender haben natürlich, der vorher diagonal gespielt hat, der sozusagen das, was ich gemacht habe, nur andersrum, hat eher mehr diagonal gespielt und spielt jetzt Mittelblock. Das heißt, in dem Läufer 6, da hatten wir echt geringe Zahlen, Sander und ich. Weiß ich, kann's, ist mir nie so vorgekommen, aber Stefan hat mir die Zahlen gezeigt und dann haben wir gesagt, dann probieren wir es doch andersrum. Das heißt, ich habe über die Mitte angegriffen. Das ist eine relativ günstige Formation, wo ich schnell auch meinen Anlauf zur Mitte finden kann. Und Sander kann den Ball auch gut über die 2 einhauen. Und dann haben wir das so gemacht und oftmals, wenn wir das sozusagen so gespielt haben, habe ich auch den Ball bekommen, weil Joey ist da komfortabel mit mir den Pass zu spielen und dann haben wir das so durchgezogen, hat ganz gut funktioniert, muss man sagen. Ja,
also ich war auch total überrascht, also, hoppla, Moment, stopp, du warst doch jetzt gar nicht im Mittelblock, aber genial, also fand ich.
Nee, das öffnet auf jeden Fall viele neue Möglichkeiten, also weil, ja, ich habe dann auch natürlich in der Mitte geblockt, den Läufer, war spaßig da, das sozusagen zu machen und das ist halt Luxus, weil ich wirklich, das habe ich 3 Bälle mal mit Joey gespielt und dann funktioniert das. Ich bin jetzt auch nicht der Mittelblocker, der am schwierigsten zu finden ist, so sagt man das, also ich habe halt ein sehr großes Fenster, wo du mir den Ball einfach reinspielst und dann kriege ich das Ding schon irgendwie auf dem Boden da auf der anderen Seite, einfach durch meine Größe und deswegen hat das relativ schnell und einfach funktioniert und hat Joey mir die Bälle dann auch viel gegeben. Ja.
Joe hat ja auch immer mehr Vertrauen in dich gefunden jetzt über die Saison. Ich glaube, die Quote, wie viele Bälle du bekommst, so vom Anfang der Saison zu jetzt, ist deutlich höher geworden, oder?
Nee, das ist komplett richtig erkannt. Aber das ist ja auch vollkommen normal. Also meine Mutter sagt immer, Vertrauen baut sich sehr langsam auf, aber verliert man eben schnell. Und so ist es einfach. Also Joe hat hier das letzte Jahr gespielt und hat quasi sehr viel Position 4 gespielt und ist natürlich sehr komfortabel mit Jordi. Der hat jeden Punkt gemacht in der letzten Saison. Der hat wirklich da sehr viel Gewicht tragen müssen. Und ich glaube, das hat man am Anfang auch noch gesehen. Ich war natürlich auch noch nicht so hundertprozentig on point da, musste mich reinfinden und mittlerweile aber durch verschiedenste Spiele, wo es gut gelaufen ist bei mir, im Training natürlich auch, haben wir quasi die Position 2, 1 mehr geöffnet und ich trage da mehr Last und ja, das ändert natürlich alles. Weil das, also
es, inklusive unserer Nerven. Also.
Deswegen, letztes Jahr war es deutlich einfacher, gegen Lüneburg zu spielen, weil einfach sobald erstmal alle einen Schritt nach rechts gegangen sind im gegnerischen Team und jetzt, da wir das alles so ein bisschen verteilt haben, zum Beispiel jetzt auch in dem letzten Spiel gegen Groningen, da hat in der Statistik hat keiner mehr als 10 Punkte, glaube ich, gemacht oder war plus 10 Punkte, sondern wir haben 5 Spieler, die alle plus 8, plus 7 sind. So, wenn du diese Verteilung hast, was willst du denn da machen? Da hast du halt keinen krassen Hauptangreifer mehr. Es ist auch nicht so abhängig davon, ob Jordi zum Beispiel mal einen guten Tag hat oder nicht. Du kannst das alles ein bisschen besser verteilen. Das ist, glaube ich, auch ein Schlüsselstein für unseren jetzigen Erfolg.
Ja. Ich glaube, Max Günther war jetzt im letzten Stream als Kommentator drinne und der hat dich quasi über, also zumindest im ersten Satz, ich habe mir den nochmal heute Morgen angeguckt, nochmal über alles gelobt. Also, oh, der Lukas, der ist gut geworden, der ist richtig gut geworden. Also du kriegst auch von außerhalb dann doch, glaube ich, ganz gute Kommentare. Wie sieht das aus? Hat dich dann Michael André oder so auch schon mal nochmal angesprochen? Oder deine Leute, auf die du gerne hörst? Oder auf die du hörst?
Du meinst Björn? Du meinst Björn?
Ja,
Michael André genauso. Aber ja, auf jeden Fall. Also musst du ja, also wenn wir dort 3-1 gegen Düren gewinnen, so, dann was sollen sie denn sagen? Also da sind alle Mann genug und ich liebe die Leute da auch. Das ist wie meine Familie auch da. Ich habe 2 Jahre dort mit denen durchgemacht. Da wird auch gesagt, gute Sache, ey, hast du gut gemacht. So. Und natürlich freut mich das. Und genau dasselbe ist auch in Friedrichshafen passiert. Da habe ich ja auch eigentlich ein gutes Spiel gezeigt und da wird das dann unterm Netz natürlich oder nach dem Spiel wird das dann gesagt. Das ist ja nichts Schlimmes, wir sind Sportler, so da wird da irgendwie nicht versucht, da an den anderen schlecht zu reden, sondern wenn jemand was gut macht, dann wird das auch gesagt, vor allen Dingen so unter Freunden. Und klar. Gib mir das natürlich ein gutes Gefühl. Das ist, ja. Also, ich bin da immer ein bisschen schwierig. So, ich höre das nicht so gerne, dass ich irgendwie gut gespielt habe, weil man kann immer noch besser spielen. So, ich bin da nicht so zufrieden mit mir. Ja, aber ist vielleicht auch Teil dafür, dass ich immer besser werden will. Ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Du ärgerst dich auch sehr viel auf dem Spielfeld. Ist jetzt meine Interpretation. Wenn du mal wieder an einen Ball nicht ganz richtig rangekommen bist, ja. Also nicht deine Hauptaufgabe jetzt, die Abwehr oder so, dann stehst du da, Mist, und Entschuldigung, hebst deine Arme. Hat da Stefan auch schon mal was zu dir gesagt? So, sag mal, bleib mal mehr bei dir, brauchst gar nicht so viel Entschuldigung machen oder irgendwie sowas?
Nee, eigentlich nicht so. Also ich bin halt so ein sehr harmoniebedürftiger Mensch eigentlich. Deswegen, wenn ich da auf dem Feld stehe und der Ball runterfällt und es gibt auch nur eine kleine Chance, dass ich den hätte bekommen können, dann nehme ich das einfach auf mich. Weil ich mir denke, ich will diese Situation geklärt haben, da gibt es dann keine weiteren Fragen. Nächstes Mal habe ich den Ball. So, dass ich hab, bin da großer Fan von, wenn solche Sachen, Fehler passieren, aber das bringt einem jetzt auch nichts, da im Spiel ewig lange rumzureden. Und natürlich, das ist so, wie ich bin, so, ich will... Bin da reflexartig natürlich, also ich kann das, glaube ich, ganz gut unterscheiden, wenn es eine Situation gibt, wo du absolut gar keine Chance hast oder eine Situation, wo ich mir denke, ach Lukas, ey, also da hättest du doch mal, es war so knapp, hättest du den Ball bekommen können, hättest du den Pass mal ein bisschen näher rangespielt oder den Angriff ein bisschen weiter länger ins Feld gezogen, da bin ich natürlich dann sehr, sehr selbstkritisch, das ist einfach so Teil meiner Persönlichkeit und das im Spiel kann ich das dann nicht irgendwie unterdrücken, das kommt dann einfach raus. So.
Ja, gehört ja dazu, Mensch. Also.
Ja, also ich glaube, in dem Moment, in dem ich es nicht mehr mache, dann muss man sich Sorgen machen, weil dann hätte ich die Passion, glaube ich, verloren. So, dann diesen Anreiz an sich selbst, so besser zu werden.
Ja, nachvollziehbar. Jetzt bist du von einem Verein gekommen, von Friedrichshafen, die ja sehr, sehr professionelle Strukturen haben, und ich will damit jetzt nicht sagen, dass die SVG keine professionelle Struktur hat, aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn du einen Verein hast, der auch schon mal eine Champions League gewonnen hat, der einfach historisch stärker gewachsen ist, der ja ein ganz anderes Umfeld auch von der Historie schon hat, wie die SVG Lüneburg, die 2006 im Grunde genommen erst gegründet wurde und wir erst, sage ich mal, seit also ungefähr einem Jahr die Hallenthematik glücklicherweise recht gut gelöst haben, aber wie empfindest du das als Spieler? Sind die Strukturen komplett anders für dich? Wo würdest du sagen, da muss man noch mehr machen? Also muss jetzt nicht nur Negativkritik üben, aber fällt dir da sehr starke Unterschiede auf? Oder?
Sehr stark. Nicht, Unterschiede auf jeden Fall. Also ich hatte bisher den Luxus, immer in Teams zu sein, die wirklich auch gut organisiert sind, wo quasi das Mindestmaß auf jeden Fall erfüllt ist. In Düren, Friedrichshafen und Lüneburg, das ist überall hier der Fall. Also das sind wirklich, da spielt man gerne, da hat man wenig Sorgen. Aber sonst Friedrichshafen natürlich, also nochmal ein anderes Level. ich kenne es jetzt zum Beispiel nicht von Berlin oder sowas, aber Friedrichshafen, so der Verein versteht es sehr gut, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wenn du eine Meisterschaft, einen Pokal, irgendwas gewinnen willst, dass deine Spieler so sorgenfrei wie möglich durch die Saison kommen. Mhm. Das muss das Ziel sein des Vereins, sei es Wohnungen, sei es Autos, sei es, wenn irgendwelche Probleme sind, dass jemand da ist und einem hilft. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen blöde, so ein bisschen babysitten die Leute, aber wenn du dich wirklich 100%ig aufs Training, auf Volleyball fokussieren willst, dann ist es einfach eine große Sache, wenn du jemanden hast, der Sachen für dich macht. Hm. Dann, da sind die Unterschiede dann in Friedrichshafen, da machst du keinen einzigen Termin für dich selbst.
Okay.
Du bekommst einen Wochenplan und da steht dann alles fix drin. Da wird alles für dich durchorganisiert. Du hast deine verschiedenen Termine und da kannst du dann natürlich auch sorgenfrei hingehen. Irgendwelche Check-ups vom Arzt, Physiotherapie oder weiß ich nicht, bei mir zum Beispiel der Optiker und sowas, da wird das alles gemacht. So, das ist einfach mental einfach. Mhm. Weil du dann einfach an dem Tag dir nicht überlegen musst, oh, jetzt muss ich noch das machen und das machen. Ich lebe mein Leben, habe ich da so strukturiert gelebt wie noch nie. Ich schaue früh auf mein Handy, was ist heute zu tun? Ich weiß, was zu tun ist und dann geht es los. Und okay. Das ist auch eine Woche vorher klar oder zwei Wochen vorher klar. Und da sind die wirklich richtig gut drin, muss man einfach sagen. Natürlich bin ich eher ein Spieler, der da nicht so viel Hilfe brauchte. Das ist natürlich nochmal mehr, wenn du ausländische Spieler hast. Da die Kommunikation für die zu unternehmen, einfach Termine klären oder dann gibt es auch noch größere Sachen, wo die Familie natürlich da ist von den Spielern. Das gibt es jetzt hier natürlich nicht so, aber in Friedrichshafen gibt es viele Leute, die 30 plus sind, die mit Frau und Kind und allem angereist sind, einfach da nimmt der Verein auch wirklich das für sich an, den Spielern, den Familien größtmögliche Unterstützung zu geben und das haben sie echt gut drauf, das haben sie über die Jahre gelernt, dass man so die Spieler besser macht und das Beste aus denen rausholt und das machen sie echt gut. So natürlich wird das in Lüneburg auch gemacht, auf jeden Fall. Ich bin mega zufrieden mit Wohnung, mit Auto, mit der Hallensituation komme ich natürlich jetzt gerade luxusmäßig hier ganz schön an, also weil natürlich wir auch jetzt sehr viel in der Arena trainiert haben. Das ist auch einfach ein großer Grund, wieso wir gerade so gut spielen. Wir sind sehr viel in der Arena, können da sehr viel trainieren, alles passt, wir haben gute Zeiten. Das ist ein großer Grund und deswegen wird auch Friedrichshafen immer gut dastehen, weil sie einfach die Strukturen haben, die machen das halt jetzt im 50. Jahr, also vielleicht in der Struktur jetzt 20 Jahre, da die wissen, was sie zu tun haben und wie sie das Leben einfacher machen.
Mhm. In dem Zusammenhang mal eine Frage, nicht bei mir hier, aber bei euch in Lüneburg, da habt ihr ja immer haben wir die große nordamerikanische Fraktion, was ja das dann auch ein bisschen erleichtert für die Kommunikation und allgemein so Kultur. In Friedrichshafen sind ja auch auffällig viele Ost-Südosteuropäer. Hat da Mokolescu noch was mit zu tun oder ist das der Scout, glaube ich, der da noch Kontakte hat? Weißt du da irgendwie, wie die Kontakte zustande kommen?
Ja, nee, also Mokolescu ist komplett raus in Friedrichshafen. Der hat ja gar nichts mehr. Der ist vielleicht mal bei einem Spiel pro Saison da, aber der hat mit der ganzen Volleyball-Sache in Sachen Herren abgeschlossen. Ich glaube, irgendwie vielleicht macht er noch mal irgendwas mit irgendwelchen kleinen Kindern oder sowas, aber sonst ist er raus aus dem Verein. Der wird da nicht mehr gefragt. Diese ganze Ostfraktion quasi ist ja wirklich auch auffällig. Ja, entsteht durch Radomir Vemic, den Scout quasi, der ja Scout von der serbischen Nationalmannschaft war und auch einfach in der Volleyballwelt ist er sehr etabliert. Jeder kennt Rado. Rado kennt jeden. Dann hat sich das so ergeben, als ich gekommen bin, dass Leute wie Dejan Vincic gekommen sind. Und dann ist es natürlich Hörensagen, wenn Dejan dann seinen Mitspieler hier, Sieger Stern zum Beispiel aus der Nationalmannschaft, sagt, ey, Friedrichshafen, hier lebt sich's gut, wir spielen eine gute Liga und ich will jetzt hier endlich mal Meister werden mit dem Verein, dann kommen da natürlich mehr und mehr Leute dazu. Und genauso war es auch mit Nikola Pekovic, dem Libero. der ja quasi nachverpflichtet wurde. Das ist ein Weltklasse-Libero, das ist ein Libero der serbischen Nationalmannschaft. Und den bekommen wir dann natürlich nur durch Connections. Also Volleyball-Welt ist alles Connections, Connections, Connections. Genauso wie in der Arbeitswelt wahrscheinlich auch. Da ist es jetzt nicht immer so wichtig, was für eine Ausbildung oder wie gut deine Noten waren, sondern wenn du jemanden kennst, dann kannst du, hast du da Vorteile, irgendwie reinzukommen. Und genauso war das damals auch. Blair Benn musste dann sich einer Hüft-OP unterziehen, weil er so, ja, so viele Jahre lang da über seine Hüfte rüber ist. Und dann hat es keine 2 Wochen gedauert und dann hatten wir plötzlich einen Libero, der plötzlich wahrscheinlich noch besser ist. Den zaubern wir dann einfach aus dem Hut. Das ist natürlich auch eine Sache, die kann nicht jeder Verein machen, finanziell, sich dann so schnell jemanden nochmal so zu holen, aber den haben wir dann aus Serbien, aus der Liga da rausgeholt und dann war der da und hat seine Rolle perfekt gespielt und ja, jetzt werden es mehr und mehr Osteuropäer da in Friedrichshafen, heute ja schon ein paar Witze gemacht zu denen, aber ja, die spielen guten Volleyball, so läuft auf jeden Fall.
Es ist aber kulturell natürlich eine komplett andere Geschichte und ich glaube, das ist auch etwas, was Stefan so ein bisschen sieht. Er mag die Mentalität so ein bisschen, die amerikanische Mentalität. Wie ist für dich so der Unterschied von der jetzigen Truppe? Also das, was wir so als Fans hören, ist immer, dass der Zusammenhalt ganz, dass ihr sehr stark zusammen seid, so als Mannschaft und dass es da nicht so Einzelteile gibt, die es ja durchaus auch mal vorstellbar ist. Also ich meine, welches Team kannst du schon sagen, sind alle 12 immer zusammen oder alle 14. Wie ist für dich der Unterschied zwischen der Mentalität, der amerikanischen Mentalität oder von mir aus eher einer osteuropäischen? Würdest du da überhaupt, ist es überhaupt erlaubt, pauschale Aussagen diesbezüglich zu treffen oder würdest du sagen, nee, das ist jetzt einfach Zufall, dass es mal so oder mal so ist?
Ich denke, ein bisschen was ist schon dran. Einfach weil ja, aber es ist dieses Jahr zum Beispiel, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir so einen guten Zusammenhalt dieses Jahr haben, weil wir amerikanische Mentalitäten haben, sondern es kommt einfach durch das Alter und so die Charaktere, die wir so im Team haben, dass wir so gut zusammenarbeiten dieses Jahr. Wir haben uns da echt irgendwie ganz gut gefunden und Stefan eine ganz gute Auswahl an verrückten Typen getroffen, so wie er es quasi immer sagt. Aber auf jeden Fall gibt es so Tendenzen sozusagen für osteuropäische Mentalität. Ich mag es aber. Also ich komme gut damit klar, wirklich. Ich habe auch mit Dejan Vincic zum Beispiel, der wirklich auch hart mit sich selbst, hart mit anderen ist, aber so, die sind halt so, sobald du das Vertrauen dir erarbeitest und das Vertrauen da ist, dann sind das wie deine Brüder. Wirklich, die sind ja da so wirklich auch herzlich und die sind halt auch einfach wirklich ehrgeizig. Die zeigen natürlich manchmal auch ein paar negative Emotionen auf dem Feld und fluchen dann oder was weiß ich. Aber das ist ja nur ein Zeichen dafür, dass sie diesen Sport so sehr lieben und hohe Ansprüche an sich selbst und auch an einen haben. Wenn du dann von jemandem angeschnauzt wirst, dann ich bin da jemand, der nimmt das sehr gut auf, weil ich mir denke, in dem Moment, in dem sie es nicht mehr machen, dann habe ich ein Problem. Und sonst, wie gesagt, die sind halt einfach Kämpfer, so Vojinčić, Peko, Pekovic, die sind, die, weiß ich nicht, die kommen aus einem Land, weil die kommen aus Ländern, wo ihre Väter noch im Krieg gekämpft haben, die kommen aus, es ist einfach so eine Sache, du hast dort in diesen Ländern, die 5 Millionen Einwohner haben, die höchste Quote überhaupt, an, die gewinnen alles in Olympia, Slowenien zum Beispiel hat die höchste Quote für Medaillen im Vergleich zur Bevölkerungsanzahl, weil Sport ist für die ein Weg raus aus dem Land. Die haben da so eine Kämpfe, für die geht es um viel mehr. Wenn ich jetzt in Deutschland plötzlich nicht Profisportler gewesen wäre, hätte ich ja ein super Leben, aber für die, wenn die rauskommen aus ihrem Land und Volleyball spielen und das ist auch noch eine ganz andere Sache von Stolz dabei, dass sie für ihr Land spielen und verschiedene Sachen, das ist halt, was mir sehr, sehr gut gefällt an dieser osteuropäischen Mentalität, weil die wirklich stolz sind. Man, vielleicht auf dem ersten Moment wirken sie vielleicht immer ein bisschen nicht so nahbar und vielleicht ein bisschen kalt oder so, aber wenn du den Respekt verdienst und ich habe das bisher immer gekonnt, einfach weil ich so ein ehrlicher Typ bin, der einfach sagt, was er denkt, so, da bei mir weiß man, was man ist, habe ich mich super immer bisher verstanden. Also mit denen kannst du dann halt wirklich Pferde stehlen, weil die sind da dann, die kämpfen für die richtige Sache. So, das hat mir bisher immer sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Ja, ist interessant, weil, wie gesagt, wir hatten bisher mehr immer den nordamerikanischen Einschlag.
Ja, Trinity oder Hawaii, nicht? Ja. Darauf können wir es ja schon fast zurückführen, ja, also eingrenzen.
Ist natürlich auch eine Frage, was sich die SVG leisten kann. Und die College-Spieler, die versuchen sich ja erstmal in Europa, müssen sich erstmal einen Namen machen. Also ist ein Sprungbrett quasi. Und der VfB kann halt auch etablierte Spieler sich leisten.
Ja, auf jeden Fall. Also von dem, was ich gehört habe, ist Lüneburg mittlerweile quasi fast schon bekannt in den USA und Kanada dafür, dass man da gut quasi Fuß in die Tür setzen kann in Europa, einfach weil Stefan ist ja quasi bekannter Hund in Kanada und war da auch mit der Nationalmannschaft diesen Sommer so, da hat er einfach die Connections dann, diese Leute herzuholen, und es passiert ja immer wieder, dass hier plötzlich jemand auftaucht, den du noch nie gesehen hast, und der plötzlich dann richtig gut wird, ja, sei es Cody Kessel, sei es jetzt zum Beispiel die Leute, die hier sind, da kann man auch die Wege von denen ordentlich verfolgen, weil hier werden ein paar richtig gute Leute dabei sein. Ja, ich find's eine super Sache, so jungen Leuten eine Chance zu geben. Und ja, ist natürlich immer so ein bisschen Lotterie, wie ich ja schon gesagt hatte. Aber wie gesagt, dieses Jahr ist wirklich, haben wir eine gute Auswahl zusammengestellt. Ich weiß auch nicht, ich könnte das nicht, so ein Team zusammenstellen. Ich weiß nicht, Stefan hat da so viel Erfahrung, der sieht da Sachen in Leuten, und dieses Jahr sind die Sachen halt auch sehr, sehr früh eingetroffen. So.
Ja, vor allem sehr, sehr früh, genau wie du sagst, ja. Es ist aber auch, ich meine, ich verfolge ja jetzt auch schon, weiß ich nicht, 15 Jahre oder sowas, die SVG. Es ist eine physisch deutlich stärkere Mannschaft als die gesamten letzten Jahre. Das heißt, von der Anfangsphysis ist sie schon deutlich anders aufgestellt als die letzten Mannschaften. Und das Interessante ist halt, die Mannschaften unter Stefan werden im Laufe der Saison eigentlich immer noch stärker. Das heißt, wir haben also oft auch Mannschaften gesehen von der SVG, die am Anfang der Saison noch gar nicht so gut konkurrenzfähig waren und zum Schluss nicht die Wahnsinns-Einzelspieler waren, aber als Team so gut funktioniert haben, dass sie eben die Rolle gespielt haben. Und ich meine, so schlecht war die SVG jetzt definitiv nicht in den letzten Jahren, oft Dritter gewesen. Das lässt sich schon sehen. Also das finde ich eigentlich das Spannende, wenn man dieses Jahr schon auf einem höheren Level startet. Das, ja, also es, cool. Wir sind echt super gespannt.
Das ist komplett richtig. Also natürlich bin ich jetzt ein bisschen voreingenommen, aber wenn ich in einem anderen Team sein würde, ich würde mich in Acht nehmen. Weil es ist, wie du sagst, wenn man so junge Spieler zusammenbringt, dann kann es sein, dass es am Anfang nicht so gut startet. Es gibt viele Leute, die ihre erste Profisaison spielen, die wissen gar nicht, wie man in so einer Liga spielt und wie lang so eine Saison auch sein kann. Aber wenn wir jetzt am Anfang schon so gut durchstarten, es kann einiges passieren. Da ist halt auch mit so jungen Leuten so viel Luft nach oben. Das ist, also Stefan und ich, wir gucken uns da manchmal an, weil wir, glaube ich, die beiden, also Stefan auf jeden Fall, er immer so Momente hat im Training, wo er einfach lachen muss, weil er denkt, um Gottes Willen, so diese Saison jetzt oder hier und jetzt, wir können eine richtig gute Sache hier machen. Und ich realisiere sowas auch immer. Ich habe jetzt wahrscheinlich in der Mannschaft die meiste Erfahrung, obwohl ich jetzt nicht der Älteste bin oder irgendwas, aber spiele seit 4-5 Jahren jetzt in der Liga, kenne alle Spieler, kenne alle Vereine, weiß, habe am meisten international gespielt. So, ich sehe das auch mittlerweile, was hier in diesem Team drin stecken kann, und dann gucken wir uns an und lachen und einfach nur, weil wir genau wissen, oh mein Gott, was kann denn hier passieren? Und das macht natürlich Freude, auch einfach über sowas nachzudenken. So, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich, wenn ich darüber rede, ich kann nur lachen, weil ich weiß, hier ist so viel möglich.
Also du lächelst und bist ja so und so schon die ganze Zeit also sehr, sehr positiv hier unterwegs, auch mit der gesamten Körpersprache. Das können wir jetzt leider nicht übertragen, aber muss man wirklich sagen, also Lukas ist jemand, der brennt. Also so anders kann man es gar nicht sagen.
Wir zeichnen noch ein Porträt und dann stellen wir das in die Shownotes oder so. Aber das war eine Kampfansage an Gapet und Co. natürlich.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, so kein Team ist unschlagbar. Natürlich haben die Irwin Engapet verdient mehr Geld als dieser ganze Verein hier zusammen. Das ist einfach so. Das ist eine witzige Sache, aber da sind Olympiasieger auf der Seite und Weltvolleyballer und das wird eine richtig geile Sache, aber kein Team ist unschlagbar und wie gesagt, bei uns ist Potenzial. Wir trainieren dann noch einen Monat drauf hin und dann, weiß ich nicht, wir ohne Druck als erstes Spiel heim, schön volle Halle, da kann man aber wissen, wie wir da explodieren werden. Das wird eine coole Sache werden. Also,
Hauptsache, ihr geht da nicht nur rein, um Unterschriften, Autogramme abzuholen.
Ich mache da auch eine Ansage in der Kabine vorher, wenn irgendeiner von euch ein Foto oder eine Unterschrift macht, bevor wir nicht mit denen fertig sind, dann, das gibt's nicht. Ich hasse sowas so sehr, das hat mir Marc Lebedew beigebracht sozusagen in den letzten Jahren, als wir als ich in Friedrichshafen gespielt habe und wir gegen Berlin gespielt haben, als immer in der Presse und Media wurde dann sozusagen Grankin immer so als dieser Magier dargestellt, oder Ben Petsch als dieser unstoppbare Diagonalspieler. Und das hat ihn so aufgeregt. Er hat gesagt, das sind auch nur Spieler. Das sind auch nur Menschen. Da ist ein System dahinter. Natürlich spielt er einen guten Volleyball und verteilt die Pässe sehr gut. Aber das bringt ja nichts, im Vorhinein irgendwie zu sagen, oh, wie krass ist das denn? Und wow, wie schlägt er den Ball auf? Oder wow, der spielt den Ball von 4 Meter in die Mitte rein. Nein, vollkommen egal. Also du gehst, wenn du so anfängst schon, dann denkst du ja schon, dass du nicht gewinnen kannst. Und sobald man das feststellt, kann man gegen alle gewinnen. Natürlich wird Irwin einen kranken Aufschlag gegen uns machen und mal einen Ass machen oder uns den Ball um die Ohren schmeißen. Aber was soll's so? Das können wir teilweise auch. Und deswegen gibt's da keine Gnade. Und natürlich wird das eine schwierige Sache werden, einfach weil viele Leute aufgeregt sein werden. Noch nie gegen so eine Mannschaft gespielt, gegen solche Spieler dieses Niveaus. Aber wenn wir das abschütteln können und dann da unseren Stiefel spielen können, dann wird das eine spannende Sache.
Okay, also jetzt müssen wir unseren Werbeblock hier einfügen. Geht mal direkt auf die Seite von der SVG und kauft euch sofort ein Ticket für das Spiel am 11.01. gegen Modena. Würde ich jetzt behaupten, auch ohne was Falsches zu sagen, das ist das Highlight der SVG bisher ist. Also ein größeres
Am
Spiel 11. hatten wir noch.
Was?
Januar. 1. Januar.
Ah, ich habe März verstanden.
Ja, bis das nach Polen kommt. Also.
Ja. Okay, und ein Tipp noch mit einem Gapet auf die Reeperbahn am Abend davor. Ich glaube, dann habt ihr gute Chancen am nächsten Tag, dass er ein bisschen müde ist.
Ich glaube, er ist ein Spieler, der spielt besser, wenn er vorher feiern war. Das habe ich oftmals schon festgestellt. Ich habe zusammen schon mit ihm getrunken und gefeiert. Und das ist jemand, der geht sehr fröhlich durchs Leben, der ist gut am Glas und alles Mögliche, aber sobald die Volleyballschuhe angezogen sind, Vollprofi und deswegen ist er auch so gut, wie er ist. Also sieht unkonventionell aus und manchmal ein bisschen faul, aber das ist es nicht. Nüchtern ist, glaube ich, besser.
Also dann wird er mehr abgelenkt, meinst du, vom Kiez. Ich habe euch ja, also anders ausgedrückt, nach dem CEV-Cup-Spiel gegen Groningen, wart ihr ja noch mal ein bisschen unterwegs.
Das ist korrekt, ja.
Das ist korrekt. Ich habe euch ja am Bahnhof getroffen. Aha. Wohin wart ihr denn? So, ganz grob.
Ja, na klar, da wo es halt hingeht. Kiez und dann Abfahrt. Also, das ist so eine Sache, Profisport und Alkohol und Party und dies und das. Ersten Moment passt das nicht so gut zusammen. Einfach weil es natürlich total ungesund ist, du erholst dich überhaupt nicht, du schläfst quasi nicht so viel, Alkohol ist so mit das Schlimmste, was du deinem Körper antun kannst, wenn du regenerieren willst. Aber das ist auch so eine Sache, die ich über die Jahre gelernt habe, die mir auch Björn André wieder beigebracht hat. Als ich in Düren angereist bin, habe ich erstmal 3 Monate lang versucht, hier den Vollprofi raushängen zu lassen und kein Alkohol getrunken und nie und dies und das. Und dann hat Björn mich da gefragt, was ist da los? Ist das schon immer so oder was machst du denn hier? Und da hatten wir ein Gespräch und es geht einfach darum, es geht nicht immer nur um die körperliche Gesundheit. So in so einer Mannschaft, natürlich, wenn wir perfekt immer darauf achten würden, dass es für uns körperlich am besten ist, das hältst du nicht durch. Die Saison ist so lang, du musst auch mal abschalten und was machen, was überhaupt nicht gut ist in der Situation und was eigentlich einfach nur für den Geist ist. Und das ist es. Das ist einfach dieses Dancefloor oder was weiß ich, laute Musik, Alkohol trinken, mit den Jungs rausgehen, einfach dieses Gefühl, dieses Zusammenfeiern, dieses Zusammensein, witzige Geschichten, und das ist mental so wichtig. Also das unterschätzt man total, dass das wirklich so ist. Es ist halt einfach eigentlich blöd für den Körper, aber der Geist ist so, so wichtig in unserem Sport, das muss man einfach machen.
Also Lukas, ich meinte das jetzt auch überhaupt nicht negativ, weil es war erstens natürlich zu einem Zeitpunkt, erstens ihr seid eine Runde weiter und ganz viel wichtiger, ihr habt jetzt ein paar Wochen Pause. Und nach sechs Wochen oder wie sieben Wochen, englische Wochen, ist natürlich auch mal wichtig, den Kopf mal irgendwie woanders hinzubringen.
Genau, nicht nur Volleyball. Das ist es, was es dann halt den Profi ausmacht, die Zeiten auch wirklich zu erkennen, wann es richtig ist, dass man sowas machen kann und wann es einfach mal nicht angebracht ist. Wenn da eine englische Woche ist und wir dann Mittwoch spielen und Donnerstag frei haben, aber am Sonntag schon wieder spielen müssen, dann bringt es nicht. Dann verlierst du einen ganzen Tag an Regeneration. So. Natürlich wäre das dann gut, aber da muss man dann einfach mal durchhalten. Und jetzt hatten wir wirklich, wie du schon gesagt hast, sechs Wochen am Stück quasi nicht trainiert, nur gespielt, gereist, Stress, hin und her, das war wirklich auch einfach mal wichtig, jetzt da ein bisschen was weg vom Feld, einfach alle zusammen auf die Piste und dann um 6 Uhr wieder zurück oder sowas. Das ist einfach wichtig dann, ja.
Vor allen Dingen der Januar sieht nicht besser aus.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin eigentlich, also ich finde es eigentlich okay. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich es anders haben wollte. Also jetzt so ein bisschen Pause zu haben, ein bisschen ruhiger zu haben, Weihnachten und dann sozusagen, sobald wir nach Weihnachten wieder da sind, dann wieder den Schalter und umlegen und dann quasi die zweite Saisonhälfte der normalen Runde so dann richtig anzugehen, das ist, glaube ich, auch eine gute Sache. Deswegen haben wir auch so gut gespielt, weil wir waren konstant, da war gar keine Zeit, um irgendwas drüber nachzudenken. Wir haben gut zusammen gespielt und ohne zu trainieren hat das einfach funktioniert, weil du kommst einfach so auf, du gehst auf diese Welle und dann musst du versuchen, die so lange wie möglich zu reiten. Mhm. Und wir haben sie jetzt gut geritten bis zu dem Spiel hier. Und jetzt können wir ein bisschen Ruhe machen und dann ab 26., wenn Training wieder losgeht bei uns. Also wir haben jetzt diese Woche auch noch Training, aber dann fahren wir Weihnachten einige nach Hause und dies und das und dann ab 26. wieder Vollgas.
Genau, Weihnachten. Bleiben wir mal ganz kurz bei Weihnachten. Welcher Film ist es, den du so gerne guckst, Weihnachten? Du hast irgendwo geschrieben, Weihnachten ist irgendwas mit Filmen gucken. Also kann es ja fast nur sein, drei Nüsse für Aschenbrösel oder die Stirb langsam erfolgen. Was ist es?
Das ist, oder Sissi.
Ja, nee, also ihr seid da ein bisschen vorbei. Ja, nee, also.
Wir sind schon sehr alt.
Ja, nee, der Film ist auch sehr, sehr alt. Bei uns in der Familie, das ist irgendwie so eine Tradition geworden. Ich bin quasi mit zwei Frauen aufgewachsen, mit meiner Schwester und meiner Mutter im Haushalt. Das heißt, ich bin da ein bisschen beeinflusst teilweise und es hat sich so ergeben, jedes Jahr schauen wir an Weihnachten, am Weihnachtstag Der kleine Lord. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt.
Ja, der Klassiker zu Weihnachten.
Oh ja, meine Frau macht das auch.
Der wird auch immer gezeigt irgendwie zu Weihnachten. Wir schaffen es natürlich, den nicht immer live zu gucken. Wir haben da eine Aufnahme von gemacht und dann jedes Jahr denke ich mir so, eigentlich habe ich nicht so Lust drauf, aber sobald ich zu Hause angekommen bin und die Weihnachtsstimmung reinkickt und ich meine Schwester und meine Familie und so sehe und die dann da auf der Couch sitzen, dann gucke ich auch mit. Es macht jedes Mal wieder Spaß. Das ist einfach, ja, wunderbar. Das ist die Antwort auf diese Frage. Ja, vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber das ist der Film,
merkwürdig,
den ich wahrscheinlich am meisten in meinem Leben gesehen habe auch. Weil,
okay.
Ich bin jetzt nicht der, der Filme doppelt guckt, weil ich habe immer auch gute Erinnerungen an Filme und ich, wenn ich weiß, was passiert, dann interessiert es mich nicht so sehr, aber bei dem Film wirklich bin ich jedes Mal, wirklich macht mir Spaß, es zu schauen und so. Ja, und vor allen Dingen auch halt soziales Event mit meiner Familie ist natürlich das Schönste, sowas zu machen auf der Couch und dann Weihnachtsbaum.
Wann geht's denn runter?
Wir haben noch bis Mittwochabend Training, das heißt 21. abends geht's runter, genau. Ist noch nicht ganz klar, weil meine Schwester spielt Champions League am Potsdam, in Potsdam am 21. gegen eine der besten Mannschaften der Welt. Und vielleicht mache ich da nochmal einen kurzen Stopp, schaue mir das Spiel an und dann geht's
gemeinsam runterfahren.
Genau. Also. Naja, meine Familie ist auch bei dem Spiel da. Das heißt, wenn ich nach Hause fahren würde, wäre erstmal gar niemand da. Das heißt, vielleicht sacke ich die da irgendwie ein und dann fahren wir da dann gemeinsam runter nach Dresden, genau. Mhm.
Wir sind gerade bei Weihnachten, Weihnachtsgeschenke. Ein Weihnachtsgeschenk habe ich euch schon mal vorgeschlagen, das Ticket für das Spiel gegen Modena. Aber zum anderen noch, ich weiß noch nicht, hast du schon gehört, wie weit die Halle am 30. gefüllt sein wird?
Ich habe gehört, dass über 2000 Karten verkauft wurden und Zuschauerrekord irgendwie gebrochen werden soll, kann. Freut mich mega natürlich. Also ich weiß natürlich nicht, wie das zusammenhängt. Wahrscheinlich teilweise, weil wir einfach gut spielen und sowas bringt natürlich die Leute in die Halle. Ich glaube, wir sind auch ein Team, das ist relativ attraktiv, da zuzuschauen. Bisschen, wir haben ein paar große Leute, ein paar kleine Leute, ein paar Leute, die hart aufschlagen, ein paar Leute, die nicht so hart aufschlagen. Ist einfach, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Sache zum Zuschauen. Und natürlich mit der neuen Halle ist natürlich wunderbar. Ich liebe es, da drin zu spielen. Und ich glaube, es ist auch echt gut, da drin zuzuschauen. Ich habe jetzt noch nicht zugeschaut in meinem Volleyballspiel in der Halle. Da sage ich, gestern war ich im Spiel hier Schwerin gegen Dresden. Das ist das erste Volleyballspiel, das ich mir in der Halle angeguckt habe seit Ewigkeiten. Okay. Ich komme ja nicht dazu, mir irgendein Spiel anzugucken, wie denn auch.
Sind verschiedene Aspekte, warum sich das erst so langsam entwickelt. Also da spielt eine Corona eine Rolle. Das heißt, es gibt ganz viele Leute, die immer noch ein bisschen Angst haben, in eine Arena zu gehen. Und das Ganze löst sich so langsam. Dann ist es eure Spielweise. Ihr spielt sehr erfolgreich. Man liest immer viel über die Spiele, die ihr auch gewinnt. Zuschauer wollen halt gerne, dass das Spiel auch gewonnen wird. Dann ist es eine geile Arena, die viele noch nicht kennen. Und so steigert sich das nach und nach so langsam. Wie gesagt, wird die Angst halt genommen. Und denke ich, wir werden irgendwann bis Januar, Februar hoffe ich doch, dass wir die 3000 dann auch erreichen. Und 3-4 gehen ja Maximum rein. Also das würde mich schon interessieren.
Ja, es ist auch wirklich unglaublich, so als Spieler das natürlich zu sehen, wie von Spiel zu Spiel und dann bei auch so großen Spielen, wenn es da voll ist, dann ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Motivation, wenn du dann kein Wort mehr verstehst, wenn der Punkt gemacht wurde. Es ist einfach ein geiles Gefühl und es gibt einen natürlich auch einfach Bestätigung dafür, dass das, was man macht, eigentlich irgendwie gar nicht so falsch sein kann. Und ist einfach wirklich cool zu sehen, da einfach auch diesen Progress sozusagen, nenne ich es mal, zu sehen, dass es mehr und mehr wird. Freut mich mega natürlich, wenn Leute Spaß daran haben, uns zuzuschauen.
Also es ist ja auch so, dass ihr...
Torben, du hast eine perfekte Überleitung verpasst.
Das passe ich, das schaffe ich immer. Also von daher mach du das.
Ja, also du hast ja schon erzählt, du interessierst dich auch familiär für Frauenvolleyball. Wir wollten mal wissen, wer von euch zuerst deutscher Meister wird, deine Schwester oder du?
Das ist eine spannende Sache, weil es juckt mich jetzt, meine Schwester spielt in Potsdam. Die haben bisher, glaube ich, 3 Sätze in der ganzen Saison verloren. Die sind mit 18-0 Punkten auf dem ersten Platz. Ich will jetzt nicht so große Worte hier in den Mund nehmen, aber wenn meine Schwester deutscher Meister wird, dann will ich natürlich auch deutscher Meister werden. So. Die Saison ist noch lang, es kann alles passieren, aber nee, also es ist jetzt nicht so, dass da ein großer Wettkampf oder sowas stattfindet. Das ist natürlich klar, dass das cool ist. Ich freue mich auch mega für sie, dass es da so läuft in Potsdam bei denen und natürlich, also ein bisschen reizt mich natürlich schon, aber ja, mein Vater hat auch neulich geschrieben, Familie Maase ist, glaube ich, in den letzten 4 Jahren oder 5 Jahren waren wir jedes Mal im Pokalfinale vertreten. Entweder meine Schwester oder ich hat da gespielt und Das ist einfach so eine Sache, wir freuen uns da gegenseitig, wenn der andere erfolgreich ist und schauen so viele Spiele wie voneinander wie möglich und mal schauen, was passiert. Ob sie es schaffen, was hier so bei uns abläuft.
Ihr könnt euch ja auch aufteilen, wenn Potsdam einen Pokal gewinnt, dann wird eben die SVG immer deutscher Meister, da haben wir auch kein Problem mit.
Irgend sowas, also wäre ich cool damit, ja.
Mir auch, gehen wir mit.
Ja, schön. Also nochmal ganz kurz zurück zur Halle. Also Berlin nennt es immer, der Oberrang wird geöffnet oder Oberrang-Time. Genau. Und das wird jetzt am 30. bei uns auch sein. Also das heißt, ja, da wird der Oberrang endlich mal gefüllt aussehen.
Ja,
und cool, ganz wichtig für alle Zuhörer sozusagen, die auch ein bisschen spontan und so verfolgen, unsere Kopftribüne, die sonst immer so leer aussieht, die wird dann auch voll sein.
Wunderbar, wunderbar. Das ist natürlich, also ja, wenn du dann beim Einschlagen bist und das dann siehst, dann ist natürlich, da geht mir das Herz auf. Das ist, dafür macht man es. Das ist einfach das Beste. So, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und
da, ja, es ist ja für uns alle Neuland. Also von daher, wir kommen ja aus dem Schuhkarton. Das war eine ganz andere Atmosphäre und wir haben festgestellt, dass die Arena eben durchaus auch eine gute Atmosphäre hat, auch mit weniger Leuten schon.
Ja.
Auf jeden Fall. Schon schön.
Nee, also ich hab's eigentlich immer gemocht, auch in der Gellersen-Hölle, wie man's nennt, zu spielen. Und da war auch immer Wahnsinnsstimmung. Also ich glaube, als ich da einmal gespielt habe, ich weiß gar nicht, ob es mit Düren war, wahrscheinlich mit Düren noch in meinem ersten Jahr, ich glaube, die lauteste Halle, die ich je gemerkt gesehen habe oder gemerkt habe, einfach weil so viele Leute komprimiert auf so einen kleinen Raum. Und ich muss auch sagen, also im Vergleich jetzt von den Vereinen, wo ich gespielt habe, die Leute hier im Norden, die sind aktiver auf den Rängen. Also die, da gibt es keinen, der einfach nur zuguckt, sondern da wird geklatscht und gejubelt und dies und das. Das ist,
wir haben eine Theorie
in
dazu.
Und in Friedrichshafen war das nicht so der Fall. Die sind hier wirklich auch mit Herz und Seele dabei. Also das ist, deswegen, spricht dem, was du sagst, auch mit wenig Leuten ist da schon ordentlich Palermo in der Halle. Das ist echt cool.
Ja, wir haben eine Theorie dazu. Es gibt ja auch einen Grund, warum wir keine Trommeln mögen. Und wenn du mal so guckst bei Vereinen, wo getrommelt wird, dann sind es oft einige wenige, die da recht viel Rabatz machen. Und die anderen, die sind dann eher still, weil wenn du Trommeln hast, dann hörst du die anderen sowieso nicht mehr. Wir haben von Anfang an, war es klar, das war auch von Andreas Balburg schon in der zweiten Liga und so, es muss überall Klatschpappen geben und die Leute sind es gewohnt, damit dann auch tätig zu werden und daran dann auch Rabatz zu machen. Und dadurch wurden schon viele mitgenommen. Und wenn du viele mitnimmst, das war auch so unsere Erfahrung bisher, immer dann, wenn wir viele Trommeln haben, dann ist der Großteil der anderen sind dann ruhig. Natürlich gibt es auch, Menschen sind verschieden, es gibt auch welche, die sagen, hey, ich will hier nur das Volleyballspiel sehen. Und ich will mich nur darauf konzentrieren, ist okay. Aber natürlich lebt sowas davon, so ein Event auch davon, was für eine Stimmung da ist. Und das macht es natürlich auch schön. Und wie gesagt, wir für uns haben dann auch gesagt, sowohl wir als Fans, als auch der Verein sagt, wir wollen keine Trommeln, weil das macht vieles auch kaputt. Also aus unserer Sicht.
Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, das ist einfach ein gutes Gemeinschaftsgefühl so dann auf der Halle, in der Halle, weil einfach alle nebeneinander klatschen und alle so, ja, gemeinsam so diese Unterstützung und dann, wenn die ganze Tribüne aufspringt, das ist einfach, eine gute Sache. So, da ist es, da kann sich halt keiner ausruhen und den Trommeln zuhören. Das ist echt, echt cool. Sind alle immer mit dabei und auch jetzt zum Beispiel beim Schwerin-Spiel jetzt gestern auch. Wir sind altersmäßig auch, glaube ich, echt gut durchmischt vom Publikum. Wir haben jüngere Leute da in Schwerin, da war so ein bisschen die Graue Armee, wirklich.
Ja, okay.
Also auch, ich glaube, bisschen ältere Zuschauer. Ich weiß nicht, ob das mit Frauen- und Männervolleyball da auch ein bisschen Unterschied ist, aber wir haben auch ein gutes Publikum, die da aktiv sind und viel Energie da mitbringen und das macht einfach Spaß.
Ja, das Problem ist halt immer, wenn du Zuschauer dazu bekommen willst, diejenigen, die sich für Volleyball besonders interessieren, die spielen oft selber, wenn gespielt wird. Das ist halt so das Problem. Du sagst ja auch, du hast wenig eher geguckt, weil du selber gespielt hast. Da kommst du halt dann oft nicht so dazu. Das sind oft so die Gründe. Und jetzt mit der Arena sind es ganz andere Gründe, warum Leute kommen. Also da sind Leute, die man vorher noch nie gesehen hat, wie sagen, also man hat manchmal das Gefühl, da wird ein Junggesellenabschied gefeiert oder was weiß ich, die Fußballer kommen, weil sie gerade Bock haben, zusammen zu feiern oder so. Ja, wunderbar, aber ja, so muss es doch sein. Also die einen interessieren sich super für Volleyball, die anderen wollen einfach eine geile Feier haben und alle muss man mitnehmen. Und das ist Eventisierung und ich glaube, in die Richtung geht man mit der Halle eigentlich ganz gut. Das macht Berlin gut. Da sind die Leute aus den verschiedensten Gründen, die sagen, ich habe keine Ahnung von Volleyball, aber das ist immer eine geile Stimmung. Ja, aber genau das müssen wir erreichen und dann kann man auch viele mitnehmen und mit einem guten Gefühl aus der Halle zu gehen, ob ich jetzt von dem Sport unbedingt alles verstehe oder einfach nur eine geile Zeit habe. Ja, mein Gott, ist auch legitim und gut und fördert nur den Sport. Also ja.
Also den Junggesellenabschied meinst du, die oben im Oberrang da einmal saßen zu ja, 12 war, mit weißen, nee, weißen Hemd
war,
oder?
Da waren 25 Leute. Das war hier die Fußballmannschaft vom Matze Pompe. Die hat da Weihnachtsfeier quasi gemacht und da haben die spontan entschieden, kommen wir auch alle hier im weißen Hemd und Fliege. Und das war wirklich, das war wild. Das war richtig cool. Also das da gesehen haben und die sind halt Fußballfans. Das heißt, im Volleyball, der große Unterschied ist ja sozusagen, das Anfeuern wird ja oft animiert von der Musik oder vom Hallensprecher. Das gibt es ja im Fußball nicht. Das heißt, die haben dann da die Fangesänge ausgepackt, wirklich da. Das war der Wahnsinn. Also es hat mich wirklich richtig gefreut. Und ich war dann danach auch oben bei denen und hab mit denen gequatscht. Die waren natürlich auch gut am Glas dabei. So. Das ist natürlich auch cool für sie. Und die hatten auch einfach teilweise gar keine Ahnung vom Volleyball, so, aber die waren trotzdem begeistert. Die haben da mich die Sachen gefragt, die banalsten Dinge über Volleyball, wo ich dann gemerkt habe, die haben keine Ahnung, aber die hatten trotzdem Spaß. Das ist, glaube ich, auch einfach ein guter, actionreicher Sport zum Zuschauen, auch wenn du keine Ahnung hast. Also die Grundprinzipien versteht ja jeder, dass der Ball irgendwie übers Netz ins Feld rein muss. Wenn der Ball jetzt doppelt gespielt wird oder sowas, natürlich verstehen sie das teilweise dann nicht oder irgend sowas, aber darum geht es ja auch nicht. So, ja. Es geht darum, dass wenn Leute da sind, dann macht es auch fürs Publikum mehr. Also es macht ja auch fürs Publikum mehr Spaß, wenn die Halle voll ist. Natürlich. Einfach weil wenn eine geile Aktion ist und alle ausrasten, so diese Gruppenstimmung, das merken, wir freuen uns auf dem Feld, das Publikum freut sich, das ist einfach nur ja gut für alle.
Du hast jetzt gerade mal wieder was angesprochen. Oberrang, da gibt es das sogenannte 39-Euro-Werbeblock, genau. Das ist so 39-Euro-Ticket. Da könnt ihr frei trinken und frei essen. Ich glaube, das haben die Jungs da, glaube ich, sich geholt gehabt. Machen so ein paar Leute. Also Familienfeier vielleicht nicht, aber irgendwie Junggesellenabschied oder ja. Oder Fußballverein, Weihnachtsfeier ist da super, super angesehen bei uns. Ja,
also wenn ich zuschauen würde, würde ich mir das auch kaufen. Aber
ich weiß nicht, ob unsere Zuhörerschaft da so zur Zielgruppe gehört. Aber man kann ja noch andere Leute animieren, so wie Matze seine Fußballmannschaft.
Genau.
Torben, du hast schon, eigentlich warst du schon in der Kategorie Gossip so ein bisschen drin gewesen, dann sind wir wieder ein bisschen raus. Wir haben so eine genau, Kategorie.
Darf ich die Überleitung machen? Jetzt kommt der journalistische Qualitätsteil, bitte.
Dann mach mal.
Der journalistische ist
dafür nicht prädestiniert.
Der ist aber nicht im Gossip-Bereich, oder? Das wolltest du jetzt nicht sagen.
Doch.
Also okay, ich glaube, das erste ist wieder direkt Wolfgang. Das ist dein Thema.
Nee, das war nicht mein Thema. Das erste haben wir nur irgendwo gelesen im Interview von der SVG. Da steht bei dir wahrscheinlich irgendwie, was du gerne magst, Madison Beer, Kaffee. Jetzt musst du uns aber ein bisschen erklären, was das bedeuten soll.
Ach nee, das ist so eine Sache, das sind immer solche Sachen, das passiert oftmals in Vereinen für die Websites oder für irgendwelche schnellen Interviews, dass da am Anfang der Saison dann so ein Fragebogen quasi mir zugeschickt wird und dann muss man da die Fragen beantworten. Das sind dann 20 Fragen und die gehst du dann in 2 Minuten durch und beantwortest sie. Also, und wenn du mir den Fragebogen an 2 Tagen gibst, dann schreibe ich auch 2 unterschiedliche Sachen auf. Also am Anfang habe ich da auch wirklich drauf geachtet, dass ich da wirklich auch professionell wirke und dies und das. Aber mittlerweile, ich mache es jetzt zum 5. Mal hier, solche so einen Fragebogen da in verschiedensten Vereinen und ich glaube, Lüneburg ist jetzt auch ein Verein, wo man auch ein bisschen über sich selber lachen kann. So, das finde ich auch ganz gut, wenn die Leute auch mal verstehen, dass wir jetzt hier auch die ganze Sache witzig angehen und Spaß bei der Sache haben. Und genauso beantworte ich jetzt auch die Fragen. Also okay. Deswegen, ich nehme mich da selber nicht so ernst und schreibe halt auch, was ich in dem Moment denke. Und Ja, klar, Madison Beer ist eine sehr hübsche Frau, würde ich gerne mal auf ein Date einladen, aber wird es wahrscheinlich eher nicht passieren in nächster Zeit. Aber ja, da werden dann solche Sachen aufgeschrieben oder
okay,
auch
okay.
Andere Spieler von Teams werden vielleicht ein bisschen hops genommen oder sowas. Das schreibe ich dann immer mal auf.
Dann haben wir ja die Überleitung von der sehr hübschen Frau zur nächsten Frage. Wir fragen natürlich, also da legt Kaitan ganz besonders viel Wert. Wir fragen natürlich nur für alle Schwiegermütter sozusagen und gegebenenfalls ZuhörerInnen. Single oder nicht Single?
Single, durch und durch. Ich bin im Moment nur mit dem Volleyball liiert quasi.
Mit dem Volleyball liiert, okay. Ja. Alles klar, klar. Gut, also, ihr habt's gehört. Und jetzt machen wir so eine Mini-Kategorie, wo du einfach nur entweder das oder das sagst, was dir besser passt. So.
Also ganz schnell. Nichts, okay. Nicht denken, einfach nur antworten.
Mhm. Nicht denken kann ich gut. Machen wir es alle zusammen, also einer nach dem anderen? Oder
Lass mal Kajetan machen.
Ja, mach mal Kajetan.
Aber nur das erste, Frühstück. Nee. Süß oder sauer?
Süß.
Country oder Western?
Western.
Argentinien oder Bulgarien?
Argentinien.
Bier oder Wein?
Bier. Aber auch Glühwein ist da auch mit drin, dann vielleicht 50-50. Aber eigentlich okay. Bier.
Da können wir ja gleich nochmal runtergehen. Ich habe gerade gesehen, am Stint war noch so ein schöner Stand aufgebaut.
Ich habe noch eine.
Ach so.
Die haben wir damals nicht aufgeschrieben. Aber die finde ich in dem Zusammenhang jetzt nochmal ganz interessant. Trommeln oder Gesang?
Gesang, ja.
Das war die richtige Antwort.
Ja, aber da müssen wir noch ein bisschen aktiver werden. Also bis jetzt sind wir auch noch sehr, sehr eingeschränkt in unseren Anfeuerungsrufen. Das könnte noch ein bisschen ausgeweitet werden, wie gerade Lukas uns auf höflicher Weise kritisiert hat.
Nee, ach so.
Doch.
Weiß ich gar nicht, aber das ist ja auch einfacher, wenn es drei, vier Sachen gibt, die ganz normal sind, diese Mein-Blog-Sache oder diese SVG-Rufe, ist ja perfekt. Das muss ja auch einfach sein für jemanden, der nicht jedes Mal da ist, der alles kennt. Also wie gesagt, es ist jetzt auch nicht so, dass wir da unbedingt auf dem Spielfeld Zeit haben, darüber zu analysieren, was da gerufen wird, sondern es geht ums Prinzip, es geht um die Herz und Seele, die da rausgeschrien wird. Und ja.
Aber nee, ich finde das richtig. Ich fand das gut, dass du es gesagt hast, weil es ist mich auch mein Gefühl. Das ist mir ist im Moment noch zu wenig Gesang.
Wir haben ein ganzes Songbook, Kaitan. Kannst du dich noch erinnern? Nur irgendwann.
Ja, natürlich, da haben wir viel Arbeit reingesteckt. Das Problem ist aber auch beim Volleyball, dass die Zeit immer sehr begrenzt ist. Mhm. Also auch natürlich durch DJ, aber zwischen den Aufschlägen hat man ja nicht viel Zeit für so einen ausführlichen Fangesang. Das könnte man in der Auszeit, das haben wir durchaus auch schon mal gemacht, oder irgendwie in den Satzpausen, könnte man dann auch mal so einen längeren Gesang anstimmen. Wir haben was im Repertoire, aber es ist schwierig. Bei Auswärtsspielen war das ein bisschen einfacher, das umzusetzen. Hm.
Obwohl jetzt, wir haben seit dieser Saison dieses Allee, Allee-Lied, glaube ich, oftmals im Repertoire direkt vorm DJ. Dazu passt ja Der eine Gesang, Menschenskinders, oh Gott, es wird zu spät langsam, Torben. Genau, also könnten wir ja versuchen.
Ja,
also,
oder auch Groningen hat auch durchaus positive Beispiele gezeigt, fand ich. Also die haben auf Hey Pipi Langstrumpf, haben die irgendwas Holländisches gesungen, aber war total nett. Die haben es zuerst gesungen und das ist nicht ganz unsere Intention, die haben es erst dann gesungen, als Groningen wieder mal angefangen hat, Punkte zu machen. Was nicht unsere Intention ist. Also wir jetzt vom Lüneblock wollen euch eigentlich immer unterstützen, egal. Und wenn ihr 10 Punkte da hinten liegt, dann werden wir gerade erst noch unterstützen. Und da, das merke ich manchmal bei anderen Fanclubs, dass das manchmal gerade da nicht der Fall ist, sondern die werden erst laut, wenn ihr führt sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das merkt man auch auf dem Feld. Also ich habe schon in vielen Hallen gespielt und das ist so, das ist auch die Motivation. Wenn wir aufs Auswärtsspiel fahren zum Beispiel, dann ist das Größte, was du bekommen kannst, ist, wenn die Halle natürlich ruhig ist. Weil wenn wir dort in Düren spielen und wir dort 8 Punkte vorne sind und da sagt keiner irgendwas mehr, dann denkst du dir, jetzt haben wir euch. Und ich glaube, hier in Lüneburg ist es nicht so leicht, weil ihr seid immer laut, es sind immer die kleinste Aktion wird bejubelt. Das ist auch einfach gut für die Mentalität. So, es gibt einfach eine Grenze und darunter wird nicht gefallen und das hilft uns natürlich auch im Spiel.
Ja.
Weil wenn es dann 8 Punkte hinten sind, was immer mal passieren kann, dann ist es ganz ruhig in der Halle, ist kacke, das hilft auch nicht, irgendwie weiterzukommen. So, deswegen, das ist wichtiger, als man denkt.
Ja. Schön, dass du uns da bestätigst in unserer Denkweise. Ja,
aber kritisierst, ich möchte das ändern.
Na, überhaupt nicht. Nein, ich bin mega zufrieden. Also ist ja auch, ihr seid auch Teil davon, wieso wir heim auch bisher so gut gespielt haben. Und ist auch einfach wichtig, mal zu sagen.
Ja.
Schön.
Wir wechseln wieder die Kategorie. Und die hört sich jetzt ein bisschen sehr nostalgisch an, aber die hat ein bisschen was mit dem früheren Spieler zu tun. Ein Kessel Buntes. Und zwar werden wir mit unseren Gästen immer so ein kleines Quiz durchführen. Du kannst was gewinnen. Vorher, das habe ich mir jetzt gar nicht mehr aufgeschrieben.
Soll ich dir deine Brille geben?
Bist du jetzt eher Weintrinker? Nee, wollte ich es gar nicht geschrieben, aber brauche ich es gar nicht lesen. danke für die Brille. eher Weintrinker, Biertrinker, ja. Eher irgendwas anderes Trinker oder...
Ja, komm, ist ein bisschen auf den Anlass immer drauf an, aber wahrscheinlich eher Bier, würde ich sagen.
Eher Bier?
Ja,
schreibst du mal mit. Und was dann, Joe? Also, weil es geht um dein Gewinn sozusagen.
Ach so. ja,
das
also.
Das war nicht die Quizfrage.
Ja. Wir können auch auf Glühwein umschwenken, wenn du möchtest.
Das stimmt auch wieder. Glühwein bin ich auch großer Fan von.
Im Januar auch noch?
Weiß ich
schwierig,
nicht.
Gell?
Weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, nee, Bier, ich bin da sehr von Friedrichs, also ich bin da jetzt ein bisschen rumgekommen in Deutschland. Im Osten mag ich die Bier der Radeberger oder so, ist jetzt nicht so meins. Kölsch war auch immer nicht so meins, als ich dann in Düren war. Aber im Süden habe ich dann quasi mein Bier gefunden. So, wenn ich mal eins trinke, dann ist es eher ein helles quasi.
Okay.
Was am Bodensee viel, Augustiner mit der Mannschaft oder Tegernseer oder sowas, das
ist am Boden, so. Bodensee nicht auch das Rothaus?
Da ist Rothaus, aber der ist Sponsor und so, das haben wir nicht so
viel
gesehen. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan vom Hellen,
okay.
Wenn es zum Bier geht und ja.
Das also eher so. Bier als Wein?
Ja, Wein nur als, irgendwie, wenn es der soziale Anlass mal gibt.
Ja, da können uns ja unsere Friedrichshafener und süddeutschen Zuhörer dann ja auch noch mal einen kleinen Tipp geben, vielleicht. Oder vielleicht sogar mitbringen am 30.
Gut, der Stefan. Hat ja schon Vorschläge gemacht, also.
Okay.
Ja, also die erste Frage darf Kaietan, glaube ich, stellen.
Ja, okay, Lukas. Wir wissen ja alle, dass du ziemlich groß bist und wir würden von dir gerne hören, 3 der 5 größten aktuellen Spieler in der VBL. Du zählst nicht.
Ich zähle nicht. Okay. Der größte Spieler müsste, wie heißt er, Chazo Staleka sein von dem BR Wallis mit 2,14 Meter. Dann Markus Böhme von VfB Friedrichshafen. Der ist genauso groß wie ich, oder 2,11 Meter. Und dann, wen gibt es denn noch? Wen gibt es denn noch, ist die Frage. Ich muss gerade mal die Teams hier durchgehen. Wahrscheinlich ist Michael André noch dabei vom... Nee? Oh, okay.
Okay, einen Schuss hast du noch. Ehemaliger Friedrichshafen. So noch? Viel kann ich dir verraten.
Da muss man ehemaliger Friedrichshafen. Was ist denn da? Wer ist denn von Friedrichshafen irgendwo anders hin? Ich weiß es gar nicht.
Also Position, da kannst du, also dich ausgenommen, die anderen spielen alle auf der üblichen Position, ne? Für die Größe.
Ja. Wen gibt es denn noch? In Netzhopper ist niemand so groß, Berlin. Da haben wir noch Toni Bremer, war auch nicht so groß. Nemo, weiß ich gar nicht. Ich muss hier gerade die Teams hier mal. Ach so, ich weiß es, auf wen du hinaus willst. Den Herrn Jakob Günther, auch ein Freund von mir, der in Gießen spielt, ja.
Genau.
Ja, das stimmt. Der ist, glaube ich, ein Ticken größer sogar noch als ich, glaube ich. Habe ich immer so das Gefühl, wenn ich dem so gegenüberstehe. Aber vielleicht ist es auch nur Einbildung, ich weiß es nicht.
Ja, also offiziell auf den Webseiten steht ja alle mit 2,12.
Ja, nee, ja. Kommt wieder am Tag drauf
Und
an, wahrscheinlich, wer da größer ist.
genau, da gibt es noch einen, also die Nummer 5 ist nur Wachspüler,
Aha.
aber nur 1 Zentimeter über einer ganzen Reihe, dann kommen einige mit 2,08 Meter. Da wird es dann fast inflationär.
Aha. Gut.
Okay, dein
Ja,
erster Punkt auf jeden Fall.
dann mache ich mal gleich weiter mit der zweiten Frage. Ein bisschen Historie zur SVG. Ja, also vielleicht für dich ein bisschen schwieriger.
Ja.
Was bedeutet das Kürzel SVG bei den Lünehünen?
Das bedeutet, ich glaube, irgend sowas wie, ich glaube, es heißt irgendwie Spielvereinigung Gellersen, Lüneburg.
Also ist
Ja,
perfekt, dafür kriegst du fast einen Extrapunkt.
nee, doch, also ein bisschen beschäftigt. Also, ich habe gerade schon hier gedacht, dass ich mich jetzt hier komplett blamieren würde, aber ein bisschen beschäftige ich mich schon, einfach weil wir ja auch ein bisschen wissen, was man da, was da gerufen wird und was da auf dem Trikot draufsteht.
Ich bin mir nicht sicher, ob jeder weiß, was SVG bedeutet. Aber
Also in der Halle weiß es nicht jeder. Also jedenfalls oftmals, wo ich, wenn ich sitze, fragt dann noch der ein oder andere, was bedeutet das denn überhaupt? Naja, und die üblichen Fragen, wieso wurde denn jetzt gepfiffen? Also Netzberührung gerne genommen oder Tusch halt.
Also wenn du über die deutschen Autobahnen fährst, dann heißt SVG Straßenverkehrsgesellschaft.
Ja, da gibt es
Diese
einige.
Autohöfe,
Ja.
SVG.
Ach so, so heißt die.
Ja,
Ja,
genau.
wo ist das? In Göttingen, glaube ich,
Ah,
oder
da gibt
so.
es verschiedene.
Ja, aber die eine bekannte, die wir sozusagen quasi immer ansteuern, wenn wir Richtung Süden fahren.
Ach so,
Ja.
okay. Okay, du kommst ja aus Dresden, wie wir jetzt auch gelernt haben. Von daher dürfte die Frage vielleicht gar nicht so schwierig sein. In welcher Saison war Dresden, reden wir jetzt von den Männern, letztmalig in der ersten Bundesliga vertreten?
Das kann ich ausrechnen. Jetzt haben wir Saison was?
Jetzt haben wir
22,
22, 23.
22, 23 war ich in
Du kannst es auch mit einem.
Lüneburg. Dann 21, 22 war ich Friedrichshafen. 2021 war ich Friedrichshafen. 1920 war ich Düren. 18, 19 war mein erstes Jahr in Düren. Davor war es vielleicht 3 Jahre davor. Also, ich würde sagen 15, 16 oder 14, 15. Da bin ich mir nicht ganz sicher.
Aber Ecki, entscheide dich für eine der beiden
Ich
Saisons.
würde wahrscheinlich eher sagen 14, 15.
Top, top.
Jawohl, ganz knapp noch.
Allerdings nicht die komplette Saison. Sie mussten sich
Genau,
dann
ja,
zurückziehen.
das,
Im
das war ein
Dezember wurden
bisschen.
alle Spiele dann annulliert, also die Ergebnisse annulliert.
Ja.
Die SVG hatte nicht mehr das Vergnügen, wenn ich mich richtig erinnere, gegen sie zu spielen. Das kann man jetzt kaum mehr nachverfolgen, weil in alten Archiven ist es ja gelöscht.
Ja. Nee, das war
Ich glaube, mich
wilde
zu erinnern,
Aktion.
dass es hieß, da spielen wir noch gegen Dresden und dann wurde das kurzfristig
Ja,
dann
das
abgesagt.
war eine ganz schön unschöne Aktion. Ich habe das aber so mitgekriegt, weil ich war damals, weiß ich nicht wie alt, 14, ja, okay, kann man ja ausrechnen, 17 vielleicht oder so oder 16. Und wir kamen plötzlich bei uns jemand im Training rein und es war klar, dass der Verein schon quasi kein Geld mehr hat und wurde gesagt, ja, wir haben nicht genügend Spieler, um zum Auswärtsspiel nach Düren zu fahren und wir müssen antreten. Die wollten die Saison auf jeden Fall beenden. Und die Spieler wurden halt nicht bezahlt, das war alles so ein bisschen wirklich Hauptsponsor abgesprungen und sowas. Und dann war es so, dass gesagt wurde, dass wir da hinfahren als 16-, 17-Jährige einfach, das hätten wir machen können, weil wir im selben Verein sind, hätte man quasi ein Spielrechte beantragen können. Dann haben sie aber doch ein paar Leute gefunden, um nach Düren zu fahren. Die sind dann zu siebt mit einem Minibus nach Düren gefahren. Aber weil die Spieler so unzufrieden waren, haben sich 3 von 7 Spielern auf der Busfahrt verletzt. Haben sie einfach gesagt und sind quasi nicht angetreten in Düren. In Düren war die Halle schon voll. Tickets, alle Zuschauer waren schon drin, weil die am selben Tag angereist. Und dann hat Düren, weil die Zuschauer nicht enttäuschen wollten, haben sie ein Testspiel gemacht gegen sich selbst. 6 gegen 6. Und dann musste der VfL Dresden Strafe bezahlen und ich glaube, das bezahlen wir immer noch ab. Da in Dresden. Und ja, dann wurde die Saison quasi so beendet, so ein bisschen Hintergrund zu dieser Geschichte. Ja. Deswegen habe ich noch so ein bisschen im Kopf, wann das ungefähr war.
Kann ich mich auch noch dran erinnern, an das, was du sagst, so,
Ja.
aber ganz dunkel, ja.
Ja.
Wahnsinn. Ich kann mich auch dran erinnern, ein Jahr zuvor, Da hat Dresden gegen die SVG damals noch zweite Liga, 14-15 war ja das Aufstiegsjahr von der SVG, im Pokal gespielt. Und Lüneburg war einer der Vereine im Achtelfinale, die dann tatsächlich den Erstligisten als Zweitligisten rausgeworfen haben.
Ach so.
Sie haben 3-2 gespielt, damals noch mit Silvia Roll, die ja dann Dresden übernommen hatte.
Ja.
Genau, soweit dazu. Also ich habe auch noch mal in der Historie gewühlt. Ja, Mensch, also du hast dir das Bier redlich verdient.
Sehr
wunderbar,
schön.
Wunderbar. Ja, wahrscheinlich beim Friedrichshafen-Spiel oder so, werden wir uns das nächste Mal sehen, schätze ich. Obwohl, na, könnte auch vorher sein.
Du meinst jo. Jetzt Dienstag.
Ja, genau.
Am 20.
Ah, stimmt, da habe ich auch schon gehört.
Ja, ich bin nicht da.
Ungünstig.
Ist so.
Ja.
Dann würde ich sagen, bedanken wir uns hier an dieser Stelle für diese launigen 1,75 Stunden ungefähr, für das Gespräch. Danke, dass du dich bereit erklärt hast.
Ja, überhaupt kein Problem. Ja. Immer wieder gerne.
Immer wieder gerne, auch das hören wir auch gerne. Ja, und dann?
Danke auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, es war für euch genauso kurzweilig wie für uns, auch wenn mich etwas erschreckt hat mit den 1,75 Stunden, aber jetzt, wenn ich rüberschiele, stimmt tatsächlich. Kaietan?
Ja, draußen an den Endgeräten, ne, bleibt uns treu und damit verabschieden wir uns und sagen Butter
bei die
Hühnen.
Wir sind die SVG aus Lüneburg. Ob groß, ob klein, ob jung oder alt, wir ziehen das Ding hier zusammen durch. Wir sind die SVG aus Lüneburg. Und ganz egal, wer uns gegenübersteht, unser Block hält Stammtisch.